Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 301, heute mit Felix.
Niemand klatscht so spät wie Markus.
Gott, so unglaublich.
Und Felix.
Hi. Der andere.
Der richtige.
Markus.
Achso. Also ich war ja zeitgleich mit Ingo.
Also es war so klack, klack, klack. Ich habe gedacht, okay.
Ich glaube, der Ingo ist einfach vollkommen zu spät.
Nee, also wenn man nur drei Klatschen gehört hat, dann waren ja zwei gleichzeitig. Das waren Ingo und ich. Und dann seid ihr hinterhergeschlichen.
Pabalapap.
Ja. Ich habe wieder viel.
Komm, wir spulen die Audiospur zurück und gucken nach. Jetzt.
Ja, oder das Video.
Was machen wir nochmal für den Podcast? Leider. Ich hab leider vergessen, worum es geht. Ich glaube, es ging darum, wie man so rechtzeitig klatscht.
Audio-Setup. Ja. Thema dieses Podcasts ist Audio-Setup.
Mhm. Ja, na, oh Gott, das können wir ja eigentlich jedes Mal machen. Ich habe ja schon rumgejammert, dass ich irgendwo einen Knacken drauf habe. Keine Ahnung, warum. Also das mit dem Audio wird sich nicht durchsetzen. Und deswegen sind Videoplattformen ja auch ganz in. Vielleicht sollten wir einfach Video machen.
Meinst du, wir machen demnächst TikToks?
Ja. Nee, aber ich habe auch gelesen, dass das... Wie heißt diese Videoplattform?
Ingo, merkst du, was wir reden über Videoplattformen? Da liest man nicht, da guckt man Videos. Das ist, da kannst du nicht mit, ich hab mal was gelesen kommen. Das passt nicht zum Format.
Ich hab was gehört, ich hab was gelesen. Genau,
das ist einmal ein Lesefuhr, ja, und dann ist es über ein Videoportal.
Das machst du doch auch regelmäßig, Lesefuß in den...
Du darfst es nicht sagen, oh nein, das war das böse Wort. Das war das böse Wort, das können wir jetzt noch nicht haben.
Tja,
nein, funktioniert. Das unsere Heuristik würde es herausrechnen.
Genau, das sei erst noch Blast from the Past, tot, dann
jetzt
der
Woche untot. Jetzt hör auf, die ganzen Wörter zu sagen, oh mein Gott, das war's.
Tada. Alles noch kommt. Ich werde ja langweilig, wenn deine Heuristik keinen Spaß zwischendurch
verstehen. Das musst nur du am Ende aufräumen, das weißt du. Ich reiche das 1:1 direkt durch.
Kannst du das Livestream, wenn du das da reinkippst? Ich bin mir sicher, das ist ein super Format. Nein, er hat die Worte gesagt.
Genau, YouTube führt jetzt irgendwie eine Podcasting-Plattform ein, habe ich gelesen. Ich habe gedacht, hä? Wie jetzt? Vielleicht sollten wir doch auf YouTube auch podcasten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das
naja, immerhin ist ja unser Slogan nicht wie so von manch anderen Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Weil das wollen wir ja vielleicht gar nicht. Deswegen, ich weiß
manchmal,
nicht, ob wir das
Podcasts
wollen.
Gibt.
Genau.
Nee, überall, auch wo es keine Podcasts gibt.
Vielleicht gibt es da Podcasts, vielleicht gibt es da auch Videos oder was zu lesen. Können uns auch hören.
Ja.
In der Bibliothek.
Überall, wo uns Ingo eingetragen hat.
Genau, ich habe ja unseren Podcast das zum zweiten Mal bei diesem Deezer eingetragen, nachdem sie uns ja irgendwann gesperrt haben.
Warum haben sie uns gesperrt?
Ja, was weiß ich denn? Ich habe ihnen ja eine Mail geschrieben.
Zu lustig.
Zu lustig, genau.
Zu witzig.
Genau, wir sind denen zu witzig, keine Ahnung. Jedenfalls hatten sie uns gesperrt und ich habe denen ja geschrieben und sie haben nicht geantwortet und dann habe ich uns jetzt neu eingetragen. Keine Ahnung, Kundensupport gleich null.
Ja, wir sind ja keine Kunden, wir sind ja Content Creators.
Ja, genau. Naja, aber ich meine, wollen sie ja auch haben auf ihrer Plattform, damit sie
aber
mehr
nicht
Leute
so dringend
auf ihre Plattform
damit sie mehr Kunden, aber damit sie mehr Kunden kriegen, schon, aber manchmal geht das ja auch vergessen, dass man sich um, naja, egal. Aber wo wir es gerade von diesen Video-Streaming-Plattformen hatten und habt ihr das mitbekommen? Am Wochenende war Gamescom.
Ja.
Und da sind ja diese YouTuber auch über die Gamescom gelaufen. Und da gibt's YouTuber, die laufen mit 30 Securities über die YouTube, ja, über die Gamescom.
Die laufen
30 Securities?
Ja, da hast du dann so einen Tross von Menschen in Sicherheitssignalkleidung, die einen Typen, der...
Das
wie
ein
YouTuber aussieht, umrahmen.
Was? Weil der bräuchte die wirklich.
Ja, der bräuchte die wirklich zu seinem Personenschutz. Ich glaube, es war dieser Monte.
Monte?
Ich kenne den Namen jetzt auch nur, weil ich Berater habe, die mir das zugeflüstert haben. Also
danke für diesen Berater. Einmal herzlichen Dank an deine Berater.
Ich habe da auch entsprechende Clips zugesehen und ich fand es schon ganz schön cool. Auf der anderen Seite, ich finde es jetzt nicht ganz so krass wie die jüngere Generation, weil ich denke mir einfach, wenn Thomas Gottschalk in den 80ern über die Köln-Messe gegangen ist, hatte der auch 20 Security dabei, als er so in Hochzeiten des Fernsehgedöns war.
Also, ja.
Es ist halt ein Popstar, der muss sich halt schützen.
Aber ja, was macht dieser halt Monte?
Genau, die Target.
Der Monte hat YouTube oder Social Media Accounts mit Millionen von Followern. Also
ja, aber nee, also was macht der?
Was macht der?
Was denn Leute?
Das ist doch egal.
Der hat Follower.
Ja, der macht Videos, die viele Leute angucken. Was macht der für Videos? Ich habe es nicht angeguckt.
Kann ich mal deinen Berater.
Ja, gut, so ad hoc sind die nicht verfügbar.
Oh nein. Okay, na gut, also er macht wohl Sachen, er macht Videos, die Millionen von Followern haben oder so.
Ja.
Genau. Und später kannst du deine Kinder fragen, die erzählen dir dann sowas, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ihnen auch peinlich, wenn Papa wieder nicht weiß, was ein Monte ist.
Aber wahrscheinlich gibt's den da schon gar nicht mehr.
Other Jesus. Nee, dann ist es halt irgendwas anderes. Keine
List
Ahnung.
Of people with the name Monte, okay. Given names or nicknames.
Oh. Monte klingt auch wie so ein Joghurt oder so.
Gab's Monte Ahnung. Von Zort, oder? Dann, oh fuck, dürfen wir das sagen?
Monte genau, von Zort, genau.
Irgend sowas, genau.
Das ja. klingt halb Zucker und der andere hat eigentlich auch Zucker.
Das ist,
nee, ich finde den hier in der Wikipedia nicht. Das heißt, der kann nicht so wichtig sein.
Gut. Ja, gut, hast du jetzt in die deutsche Wikipedia geguckt oder wo hast du hingeguckt?
Ja, aber hey, selbst Binet gewinnt.
Ah, Montana ist Black. Ist was? Der das?
Hannah Montana?
Ja. Montana
ja,
Black.
Natürlich. Hier.
Sie ist verfolgt uns doch noch. Black. Sie ist doch noch da.
Doch, das ist ja dann. Monta ist dann nur sein Nickname. Ja. Sein ja. Nickname von seinem
das
Nickname.
Steht, das steht
ist
ja
quasi.
Da auch.
Huh. Ja. Okay, aha. Alles klar. Also ich habe jetzt verstanden, er hat quasi einen Nickname, der ist Montana Black, was aber eigentlich eine Farbe ist von der Spraycan. Aber hat er gemerkt, damit würde er die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen E-Mails vollgejagt und er heißt jetzt Monte. Marcel, Thomas, Andreas, Eris. Weiß nicht, ob das alles Vornamen sind, aber.
Vermutlich schon. Kurz Monte. Okay.
Okay, alles klar, läuft. Also er spielt ja, Call of Duty ja. Und FIFA und Fortnite. Mehrmals pro Woche. Fuck me, ey.
Davon kann er leben.
Ja, kannst du ja, okay, sehen. Das ist falsch gemacht.
Apparently.
Okay, so jetzt langsam mal. Oder wolltest du noch irgendwas über das Gamescom sagen, Markus?
Ich hab's nicht geschafft hinzufahren.
Ja, dabei ist sie doch bei ja. Dir um die Ecke. Mhm, aber war so. Stimmt. Halbwegs erfolgreich, irgendwie 26.000 Leute oder so waren da.
Ja, ja. Es war nur, sie haben ja irgendwie im Vorfeld gesagt, sie haben weniger Tickets rausgegeben, damit die Schlangen nicht mehr so lang werden. Und die Leute, von denen ich gehört habe, die da waren, die haben sich dann trotzdem nicht angestellt, weil die Schlange so lang war. Und das ist auch sowas, was mich tatsächlich in letzter Zeit davon abgehalten hat, da hinzufahren, mal abgesehen so von diesem Thema Zeit, dass ich einfach nicht Lust habe, da hinzufahren, um dann letztendlich doch nichts richtig angucken zu können, weil überall nur Schlangen sind. Das ist
ja.
Doch irgendwie
aber jetzt,
pointless.
Haben diese Schlangen Beine.
Das greift jetzt zu weit voraus.
Donno, du bist hier.
Ja, wahrscheinlich schon, gut, wenn da so viele Leute drin gestanden haben.
Jetzt müsst ihr das aber aufklären, was?
Nö, diese machen wir nicht, machen wir später. Dann müssen die Leute jetzt
nee,
dran
das bleiben. Ist jetzt der nee, Cliffhanger, ich glaube auch. Das
oh,
ist
ein Cliffhanger. Okay, klären wir es in einer Stunde.
Ja, ich glaube eher so in zwei, so wie es läuft.
Bleiben Sie dran. Ja, jetzt kommt die Werbung.
Jetzt kommt der Werbeblock von anderthalb Stunden.
Und dann klären wir, was es mit den Beinen an der Schlange auf sich hat. Bis dahin können wir ja dann erstmal den Blast from the Past machen.
Yes.
Yes.
Wir erinnern uns, und mit wir erinnern uns meine ich, niemand erinnert sich und es ist irgendwie ein Monat her.
Ja.
Aber letzte Sendung war ja diese News mit irgendwie 35.000 Repositories infected und so.
Ja.
Gar nicht so stellt schlimm. Sich wohl raus, war gar nicht so schlimm, da hat einfach jemand 35.000 Projekte geforkt und ach. Unter einen ähnlichen Namen hochgeladen.
Okay.
Wow. Anscheinend.
Okay. Krass. Ja.
Genau, und da gab es dann irgendwie
so. Also nicht so krass dann,
ja. Ja, es war dann irgendwie nicht so krass. Aber das, ja, dieser GitHub-Dingsy, ja, diesen Dingens, den ich da verlinkt habe, war halt so ein bisschen, er war halt so ein bisschen misleading gephrased. Und ja.
Das war so stimmt, praktisches Framing, ja?
Ja, genau. Genau, ist alles so ein bisschen. Naja, und die haben, GitHub hat sie übrigens auch alle wieder removed, das ist irgendwie alles so. Ja, passiert.
Ist eigentlich nichts passiert.
Kann man
jetzt mal
machen.
Ganz.
Ist eigentlich nichts. Genau.
Nichts zu sehen gehen.
Eigentlich, genau. Eigentlich ist nichts wirklich passiert. Aber es, ja. Auch das ist halt irgendwie ein Problem, was halt passieren kann. Und wenn du dich halt vertypost, dann funktioniert's halt und ist halt auch fast dein Code. Aber halt dann doch nicht so ganz.
Mit ein paar Extras. Okay, da gibt's cool. Kostenlos was dabei. Ja.
Genau. Kostenlosen Support von dem Content Provider oder so.
Genau.
Oh mein
Gott. Das ist schon alles. Was ich
genau,
dazu sagen möchte.
Genau, wir haben noch ganz viel mehr Kommentare gekriegt, aber wenn wir die jetzt alle durchhandeln, dann, ja.
Dann erfahrt ihr nie, warum, wie das mit Schlangen und Beinen und
Kinder.
So funktioniert.
Kommen wir dazu, zum anderen Housekeeping-Teil. Unter Tote der Woche versteckt sich nämlich was wir vorgestern, am Wochenende auf jeden Fall, an der Webseite geändert haben. Oder Marc hat an der Webseite was geändert.
Vielleicht.
Tote der Woche.
Keiner weiß so genau.
Ist nämlich Heroku. Und Heroku ist das, was unsere Webseite seit 10?
1000
vermutlich, ja.
12
seit immer?
Jahren? Immer, ja. Ich glaube, seit immer. Aber
seitdem wir gewechselt sind,
gibt's
oder?
Uns?
Seitdem wir Binärgewitter geworden sind. Kann das sein?
Ja, die ersten Binärgewitter-Sendungen waren ja noch unter Radio Tux.
Ach so, ja.
Okay. Aber ja, trotzdem ist so irgendwie 10 Jahre, ich würde jetzt mal so sagen, 10 Jahre her. Seitdem powert Heroku die Binärgewitter-Webseite.
Gezahlt haben wir haben sie, ja. An sie genau 0 Euro in der ganzen Zeit. Muss man auch dazu sagen. Das heißt, vielen Dank eigentlich an Heroku, wisst ihr heute.
Ja, da haben wir sie ja öfter mal genannt hier in der Sendung und waren ja bisher auch recht zufrieden. Also wir hatten zwischendurch mal irgendwie ein paar Probleme, nachdem so ein paar Sachen abgeschaltet haben oder man musste irgendwie Stack wechseln, aber ich meine, gut, ab und zu muss man halt mal updaten. Und dann hatten sie irgendwie diese Free Dynamos, keine Ahnung, was sie da haben, irgendwie mal geändert. Aber im Großen und Ganzen haben wir das mit Caching und Gedöns dann aufgefangen, so dass unsere Webseite eigentlich die letzten 10 Jahre super auf Heroku lief im Free Tier. Und jetzt hat irgendjemand am Wochenende gesagt, ja, gibt's nicht mehr demnächst.
Diese scheiß Freeloader wollen wir bei uns nicht mehr haben.
Ja, genau. Also Heroku sagt, nee, also dieses Free-Plan-Zeug machen wir nicht mehr. Und wer ist schuld?
Wir. Wir sind anscheinend schuld, weil wir haben ihnen den kein Geld gegeben.
Ich dachte, Blaming, Fraud and Abuse. Abused haben wir sie jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen.
Das Frauded die anderen, die da zu viel Fraud and Abuse mitgemacht haben.
Ja, wahrscheinlich haben da irgendwelche Leute Bitcoin-Miner hochgeladen oder so ein Scheiß.
Vermutlich schon, ja.
Ja, sowas in die Richtung.
Oder irgendwelche Clickbait-Fallen über 35.000 Redirects gebaut oder so ein Scheiß.
Tja, sad. Na gut, das waren wir nicht, aber trotzdem doof jetzt.
Ja. Ich glaube, ganz zwischendurch haben wir mal kurz dieses IBM Bluemix ausprobiert. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Irgendein Problem gab es da auch und dann sind wir wieder zurück zu Heroku und diese Aktion von Heroku hat uns jetzt irgendwie dazu gezwungen, so mal umzuschauen.
Ja. Weil Geld ausgeben können wir anscheinend nicht.
Das in einer Nacht- und Nebelaktion sind wir quasi direkt umgezogen.
Worden vom
Markt. Und zwar nach fly.io.
Ja, fly.io, habe ich davon noch nie gehört, dass es überhaupt gibt. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht genau, was sie jetzt machen. Machen sie nur Ruby-Zeug oder machen sie noch was anderes? Hat sich das jemand mal angeschaut, außer der Marc, der uns umgezogen hat?
Nope. Ich habe da jetzt einen Account und ich bin, ich bin da drin und ich könnte eine App starten. Und mehr habe ich mir aber nicht angeguckt.
Okay.
Also, sie wollen halt App-Server hosten. Und genau. Sie machen auch Datenbanken, Postgres zum Beispiel.
Also so wie Heroku, weil die hatten ja auch halt eine Postgres as a Service oder so.
Ja, ja. Wobei da auf der Homepage prangt auch das Docker-Logo. Also wahrscheinlich kannst du dann doch hosten, was du willst.
Also sie bieten hier zur Auswahl auf jeden Fall Rails, Redfoot.js, Remix, Next.js, any App mit Docker, Go, Node.js, Python, Ruby.
Rust.
Alles mögliche.
JavaScript kannst du da. Kannst alles doppelklicken.
Run VS Code Editor on the Browser. Aha, ja, okay. Gut, also kannst mit Docker kannst du irgendwie alles machen auf dem Ding.
Mhm. Und, okay, und wie finanzieren die sich? Oder müssen wir nächstes Jahr wieder schauen?
Klar, wenn du halt genug da machst, dann musst du es auch bezahlen. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt ist. Also zurzeit steht hier bei mir jetzt Trial Mode und Geld aufgeladen haben wir bisher noch nicht.
Das hört sich sehr gut an. Hört sich sehr sustainable an, was wir gerade unternehmen. Naja.
Ja, aber hast ein nettes Dashboard, siehst, was so passiert. Ja. Last Invoice. Feel free to try out our platform.
Forever?
Free allowance.
Oder für wie lange? Naja, wir lassen uns einfach mal überraschen.
Die nächsten 10 Jahre.
Bis die nächsten,
also,
zehn,
nächsten so, 10 Jahre hält.
Das wäre okay. Trial Mode. Also 12 Jahre.
Es gibt den Trial-Plan. Der ist tatsächlich ohne Payment zu machen. 2 Apps. Shared CPU mit 2,3 Stunden pro Monat.
Das ist viel. Hatten wir mehr bei Heroku? Hatten wir weniger?
Stimmt nicht. Das ist ja amerikanisch. Also 2340 Stunden pro Monat.
Wie ist das amerikanisch? Wie ist die Umrechnung von europäischen zu amerikanischen Stunden?
Naja, das eine hat halt ein Komma und das andere einen Punkt.
Genau. Für mich ist 2,3 halt was anderes als das amerikanische 2300. Das ist schon ein Unterschied.
Na gut. Da kann ich eine gute Geschichte erzählen zu so einem medizinischen Gerät. Wo ich jetzt wieder sage, was das eine noch das andere ist, aber spielt ja keine Rolle. Und da kommt halt am Schluss kommt so ein Data-Dump raus. Und gewisse dieser Floating Points, also in gewissen Versionen dieses Geräts, gewisse Software-Versionen, geben dir so ein Data-Dump, da ist im, das sind die Floating Points mit Komma und in so ein paar Versionen später sind sie dann mit Punkt.
Nice.
Aber das ist nicht, also es ist nicht dokumentiert oder Konsistenz. Das heißt, viel Spaß beim Parsen dieser Daten, weil es halt
einfach
so.
Alle Kommas zu Punkten machen. Fertig.
Ja, vielleicht. Außer es ist halt sonst irgendwo noch ein Komma drin und dann so, naja.
Ja, ich finde diesen Punkt-Komma like bei 1000, da ist einfach dieser 1000er Punkt, das macht einfach keinen Sinn, das kann man weglassen. So eine Zahl kann ich gerade noch lesen. Also es ist irgendwie.
Aber wenn du
jedenfalls
dann noch hast, dann ist
Trillionen
einfacher.
Redest.
Ja. Genau. Wenn also wenn die Zahl
hast,
größer ist,
wenn du dann unterscheiden kannst, ist Milliarden oder Trillionen.
Ja.
Wer von uns beiden leckt gerade?
Ich glaube, ich denke mal ich. Keine Ahnung.
Aber eigentlich fühlt sich's relativ synchron an.
Wir tun einfach so, als wäre nichts.
Ja, alles klar, weiter im Text.
Das ist immer gut. Ja, also du kannst diese wenn es 2300 Stunden sind, kannst du die alle CPU durchlaufen lassen. 160 GB pro Monat Inbound Outbound Transfer sollten wir mit HTTP Request jetzt hoffentlich nicht hinkriegen, gucken wir mal. Und 10 Zertifikate kriegst du in diesem Trial Plan. Bei Flyer.io. Mal gucken, ob sie das nachdem jetzt irgendwie alle dann rüber wechseln. Halten, aber schauen wir mal. Ja?
Hier, Marc hat gesagt, unsere App benutzt vielleicht ein bisschen, wir sind so ein bisschen am Limit mit Memory. Aber geht wohl. Aber muss man vielleicht mal noch reinschauen. Werde ich vielleicht, wenn ich da mal Zeit habe, mal kurz reinschauen, ob wir
irgendwie Bits sparen.
Unsere Memory Consumption vielleicht noch ein bisschen optimieren können.
Oh mein Gott, so fängt's an.
Ja, und wenn es hart auf hart kommt, müssen wir es halt selber hosten, weil ich meine, auch unsere...
Nein. Ingo, nein.
Unsere Files, Audio-Files können wir natürlich nicht mit 160 Gigabyte pro Monat abhandeln. Die sind eher... Na gut, im Terabyte-Bereich sind sie nicht, aber ich glaube, so 500-600 Gigabyte jagen wir schon durch. Eventuell sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Manchmal ja, kommt halt also, einer, der meint, ich muss alle Sendungen runterladen.
Ja, also es ist, ja, müsste man gucken. Vielleicht sind es auch ein paar Terabyte. Ne, wahrscheinlich sind es ein paar Terabyte, die wir durchjagen. Da gucken wir gar nicht so auf die Statistiken. Ja, ja.
Ja,
das würde jetzt mit dem Ding nicht gehen. Von dem her haben wir da ja sowieso ein paar Server noch. Zur Not muss man das halt selber nehmen. Aber jetzt, ja, war ein relativ schneller Umzug nach Flyer.
Ja, was Marc einfach gemacht hat, ja.
Ja, weil Marc es einfach gemacht hat. Er hat irgendwie, wahrscheinlich war ihm langweilig. Und dann hat er gedacht, okay, dann mache ich halt mal was Sinnvolles. Und zack, fertig. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass es schnell ging.
Ja. Aber deswegen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, gerne Bescheid sagen. Entweder Kommentare unter die Sendung, dann kriegen wir es immer alle relativ schnell mit. Ansonsten natürlich auch Twitter oder sowas, alles möglich.
Direkt an Ingo per Mail.
Ja, ihr könnt auch an info@binärgewitter.de schreiben oder ihr findet meine persönliche Mail und schreibt dahin. Dann geht das natürlich auch. Aber wie gesagt, Kommentare, dann kriegen wir alle 3, 4, 5. Das und ja, können drauf reagieren. Ja, komischer Nebeneffekt, unsere Webseite ist jetzt HTTPS only.
Das ist sehr
witzig. Ganz komischer Nebeneffekt.
Ungewollter Nebeneffekt, wie der Ingo sagen würde.
Ja, genau.
Kann man das auch wieder deaktivieren?
Das kann man bestimmt deaktivieren, hatte ich aber jetzt noch keine Lust oder Zeit zu.
Ingo, wenn du es deaktivierst, wirst du gepuncht, Mann. Ohne Witz.
So eine Ahnung. Nee, also das würde mich tatsächlich interessieren, ob es jetzt Leute gibt, die Probleme haben, den Feed zu laden. Es gibt noch die Möglichkeit, den Feed auch über eine URL zu beziehen, die HTTP wäre. Wir haben nämlich feeds.binärgewitter.de, da liegen die nochmal redirected.
Warum?
Ja, Legacy.
Immer mal gebrauchen für den Ingo halt.
Ja.
Wenn er mal wieder mit Legacy seinem Netcat unterwegs ist, dann muss er halt das so machen.
Also wenn es irgendwelche Applikationen gibt, die irgendwie jetzt über den Feed in HTTP stolpern, dann sagt doch mal bitte Bescheid. Hier, ihr drei könnt auch gucken, mal in irgendwelchen Podcatchern, ob die alle noch funktionieren oder ob wir jetzt Probleme haben oder ihr redet mal mit Hörern, die ihr wie persönlich kennt, seht.
Das kann ich machen.
Das würde mich jetzt schon interessieren.
Ich rede nicht mit,
Ich rede
nicht mit Hörern.
Die können ja
nicht hören. Ich rede generell nicht mit Leuten.
Ach so, okay, gut. Naja, dann müsst ihr mit dem Felix chatten oder so. War doch immer.
Schickt mir so eine Voice-Memo. Gerne.
Genau. Das ist ein Mini-Podcast von seinen Freunden.
Du Masochist.
Gesichter.
Du Masochist.
Enttäuscht Gesichter.
Was?
Unglaublich.
Ich bin glücklich.
Ha, schön.
Genau, das müssen wir mal gucken, ob das funktioniert oder ob es da jetzt Probleme gibt. Ja, Feeds ist es, glaube ich. Feeds?
Nee. Also nee? Feed geht bei mir. Also, du musst dann halt irgendwie noch ein Feed...
Ja, du musst den Feed wissen, genau.
Du musst eine Feed-URL wissen. Du kannst nicht einfach feed.binärgewitter.de und dann erwarten, dass was funktioniert, aber du siehst halt eine 404 not found,
genau.
Was dir sagt, dass es funktioniert.
Jetzt müsste ich nachgucken, wie die beiden Feeds heißen. Da liegt einmal der Ogg-Feed und einmal der MP3-Feed noch.
Einmal der eine und einmal der andere.
Einmal der eine und einmal der andere. Können wir zur Not noch zur Verfügung stellen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann gibt's die da noch. Ich weiß nicht, das war, aus Gründen gibt's es. Aus irgendwelchen Gründen gibt's es.
Schön.
Ja. Genau, ist einfach auch nichts anderes als ein Reverse-Proxy, der von A nach B die Sachen zieht, aber hey, kann man so machen. Haben wir
auch
so
das
damals
gemacht. Werden.
Ja, ja. Okay, ja, dann arbeiten wir vielleicht noch dran, halt Downloads, die MP3-Downloads auch noch via HTTPS anzubieten. Das ist ein bisschen schwierig, weil es mehrere verschiedene Server sind.
Aber wir haben eine Idee.
Und dann
muss man auch dazu sagen.
Genau. dann Let's Encrypt-Zertifikate verteilen, das ist irgendwie nicht so einfach. Man kann es via DNS machen. Und das müssten wir jetzt dann mal ausprobieren, ob das jo. Geht.
Ich habe jetzt genau irgendwas mal gemacht. Kann sein, dass alles kaputt geht. Ich habe diesen DNS-Krams jetzt eingestellt. Keine Ahnung, was er jetzt macht.
Ja gut, aber du machst ja nicht gleich einen Redirect. Also die HTTP-Sachen gehen ja noch.
Ja, außer wir machen alles DNS kaputt.
Nein, nein, bitte nicht.
Ja, bitte nicht. Sag's jetzt so, aber sag das mal meinem Computer. Sag das mal diesem Client, der das benutzt. Nee, das wird schon gut gehen. Ich bin ja sehr optimistisch. Das haben wir schon mehr als 3 Leute benutzt, hoffentlich.
Gut, aber auch da, also wurde uns ja auch vorgeworfen, dass wir die Downloads nicht per HTTPS anbieten. Da habe ich gesagt, ja, ist nicht so einfach. Ich war auch, glaube ich, vorletzte Sendung in den Kommentaren. Turns out, jetzt machen wir das, gucken wir mal, ob das geht.
Und machen wir es doch.
Dann hoffentlich sind vielleicht alle glücklich. Ja, ich muss es auf meinem Server ja auch noch einrichten. Weil, wie gesagt, sind mehrere verschiedene Server, die Downloads rausgeben und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Und wir wollten jetzt nicht irgendwie einen Sync-Algorithmus schreiben, der dann...
Ich wollte
es. Je nachdem, wer das... Ja, ich wollte das nicht.
Manche wollten.
Musste gucken, wer halt das gerade das aktuelle Zertifikat und entweder das eine aufs andere schieben oder andersrum, das ist alles scheiße. Und wenn ein Load Balancer davor sitzt, dann hast du wieder einen Single Point of Failure. Das wollten wir ja auch nicht. Das ist schwierig.
So viele Fragen. So viele Probleme.
Ja. Gut, also das ist unser Infrastruktur-Update, würde ich das jetzt mal nennen. Alles neu, alles toll, jetzt mit HTTPS. Ich hoffe, ihr freut euch alle.
So doll.
Schön. Genau. Ja, dann Untote der Woche haben wir nicht. Kommen wir schon zu den News. News, News, News.
Haben wir News?
Irgendwas.
Haben wir irgendwas?
Da steht irgendwas mit Amazon to acquire iRobot oder so.
iRobot.
Ja, habt ihr das nicht mitbekommen?
Markus. Nein.
Nope. Habt ihr das nicht mitbekommen?
Nee, haben wir nicht.
Amazon kauft iRobot.
Echt?
Ich fand das ganz schön.
War das der Film?
Das ist eigentlich ne.
Der war auch nicht so. Will Smith. Kauft nicht.
Ja, mit Will Smith.
Was haben
genau.
Sie? Ja, kannst du ja nicht auf dem Brian sehen, oder?
Der gekauft, oder?
Der Film war eine Landmarke in der Filmgeschichte. Nein, die iRobot ist die Firma, die die Roomba-Roboter baut und die waren ja so die ersten oder die am stärksten skaliert haben zum Beginn dieser Staubsauger-Roboter-Boom-Phase.
Ja.
Und Amazon hat sich halt gedacht, ist eigentlich ganz cool, was die da machen und jetzt in dem Artikel, den ich auch verlinkt habe, der Autor, der natürlich auch direkt, dass die iRobots mittlerweile ja mit dem LiDAR und alles mögliche komplette Karten von den Wohnungen anfertigen und Amazon vielleicht auch ein Interesse daran haben könnte, zu wissen, wie die Wohnungen so aussehen und damit sich ein Auge in die Wohnzimmer beschaffen wollen. Das ist so der böse Datensammelkonzern-Spin da dran. Aber insgesamt ist das, ja, macht das natürlich Amazon, wenn die sich jetzt auch noch im Robotermarkt richtig breit machen, noch mehr zu einem allumfassenden Konzern von A bis Z, wie das Logo zeigt. Ja.
Ja, aber vielleicht brauchen sie diese Roboter-Fahrsachen auch einfach für ihre eigenen Warehouses, wo sie ja quasi eh schon voll viele Roboter haben und da einfach ein bisschen Know-how einkaufen.
Da sind sie. Ich glaube, was die Warehouse und wirklich so Lagerautomatisierung, da sind sie ja eh schon weltweit führend. Ich glaube, ja, klar, wenn sie die Firma kaufen, das Know-how können sie gebrauchen. Aber eigentlich, wenn sie diese Produktpalette kaufen und dafür zahlen sie ja diese, was ist es, 1,7 Milliarden? Billionen? Ja, also Billions sind ja Milliarden. Ja, das ist schon ganz schön viel.
Also quasi 1,7 Instagram.
Ja. Genau. Also ich glaube, das machen sie schon viel für die Marke und dann um auch in den Markt zu kommen.
Ja, also vielleicht.
Aber ja. Noch mehr Amazon überall. Schon krass.
Dürfen die das? Also ging das schon irgendwo durch? Dass sie gesagt haben,
ist wahrscheinlich outstanding, die Genehmigung von den Kartellbehörden.
Ja, aber ich meine, es ist ja kein Markt, in dem sie jetzt dominieren würden. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass da keiner was dagegen hat. Ja. Also hast da jetzt keine seltsame Konzentration. Ich gehe nicht davon aus, dass das irgendjemand verbieten wird, aber gucken wir mal.
Okay.
Ja, aber seht ihr da wirklich eine Gefahr, dass irgendwas, dass Amazon irgendwas Komisches damit treiben wird? Ich meine,
du weißt ja, halt bei Amazon, genauso wenig wie bei Google, wo die Daten wann hinwandern, oder? Also, und Amazon hat halt ein richtiges Interesse daran. Bei iRobot, da musste man sich noch immer überlegen, okay, die müssen das dann noch irgendwie zusammenschnüren und dann irgendwen verkaufen, damit die aus den Daten wirklich was machen können. Amazon hätte da im Konzern unmittelbar Verwendung zu, um dein Verbraucherprofil zu komplettieren.
Ja. Gut, bei den iRobots weiß ich nicht, aber zumindest den Staubsaugerroboter, den ich habe, den kannst du, musst du nicht ins Internet lassen. Und er kann lokal trotzdem gestartet werden via WLAN.
Das ist ja auch gut. Das ist vermutlich aber halt auch nur ein kleiner Prozentsatz der Leute, die das dann auch tatsächlich nicht machen.
Ja, ich sag auch nur. Wobei es ist, manchmal denke ich, ach komm, könntest du auch diese Cloud von denen benutzt, da wäre irgendwie alles einfacher und ja. Aber nee, mache ich bisher nicht. Der darf nicht ins Internet, der arme Kleine. Ich meine, da läuft ja auch nur ein Ubuntu drauf, also zumindest auf den, also ich habe so ein Xiaomi, wie heißen die, von denen?
Ja,
ist es dann?
Ich weiß nicht, wie das Ding heißt.
Ja, ich, keine Ahnung, Xiaomi macht ja alles Mögliche und den Chinesen irgendwie immer alles zu geben, ist mir auch nicht ganz geheuer. Also Xiaomi ist ja auch so eine Riesenfirma mittlerweile.
Ja, alles eine Million macht. Subs, oder? Die haben ja. ganz einfach ganz
ja, ja,
viele.
Genau, ja, genau, die machen alles, ne? Also die machen alles Mögliche. Also von Smartwatches über Autos bis, also ich glaube, die machen alles. Genau. Ob das bei diesen iRobot-Dingern auch ginge, ja, dass man denen quasi das Netz abdreht. Aber ja, wer macht denn das? Ne? Das sind höchstens so ein paar Techies, die das machen würden. Der Rest kauft es halt, stellt es hin und macht sich keine Platte drüber.
Und benutzt dieses Cloud-Zeug und dann ist fertig, ja.
Ja, genau.
Bis das Cloud-Zeug halt nicht mehr tut, weil braucht man vielleicht ja dann irgendwann nicht mehr oder keine Ahnung. Sie sollen sich ein neues Gerät kaufen, weil das alte hat ausgedient.
Mhm, genau, wird nicht mehr unterstützt.
Wird nicht mehr unterstützt von unserer Cloud, kauft euch neuen Technoschrott. Ja. Aber interessant, ja, nee, ist an mir vorbeigeflogen. Also das ist, das ist auch die Frage, wie sehr Amazon die Sachen auf seiner eigenen Plattform pusht, ne? Ich meine, gerade kannst du ja alles Mögliche kaufen bei denen. Gut, kaufen wirst du es wahrscheinlich immer noch, aber je nachdem, vielleicht platzieren sie das eine ja dann ein bisschen besser als das andere.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da sind sie ja aber auch dran, diverse Institutionen meinen zu hinterfragen, wie so die Geschäftspraktiken da sind, ob sie dann, wie arg Amazon da bevorteilt, die eigenen Shops. Dazu zu gegebener Zeit mehr.
Genau. Okidoki. Gut, dann. Videodent ist kaputt. Was?
Der CCC hat gezeigt, ist kaputt. Das Video-Ident-Verfahren.
Ja.
Hast du in den letzten 5 Jahren kein Konto eröffnet, wo du vorher kein Konto eröffnest? Oder einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen?
Doch, dann geht man zur Post und lässt es da unterschreiben und dann ist gut.
Aber zu Post gehen ist ja voll anstrengend. Das ist viel entspannter, wenn man dann einfach kurz Video-Ident macht. Warum habe ich das zuletzt gemacht? Ich habe irgendwann innerhalb der letzten 3 Jahre irgendwann mal bei Westlotto so einen Account aufgemacht.
Was ist ein
und
Westlotto?
Und die wollen auch Video-Ident machen. Die Lotto-Gesellschaften dieses Landes, die staatlich lizenzierten, sind ja nach Himmelsrichtungen aufgeteilt. Und nach Bundesländern und so. Und dann gibt es halt hier für das große Bundesland im Westen gibt es Westlotto.
Aber warum?
Weil der Staat jedes Mal, wenn du Lotto spielst, Geld verdient.
Ja, okay, jetzt habe ich verstanden, aber so. Warum? Also was? Warum? Markus, was hast du da? Was hast du vor?
Was ich da mache, ich habe gespielt. Also
hast du gewonnen? Ist viel spannender. Warum bist du noch hier? Wie viel Geld hast du gewonnen?
But why?
Leider nicht. Also die vom Lotto, die erzählen dann immer, wenn du ja jede Woche spielen würdest, dann würdest du auch bestimmt gewinnen. Und ich glaube ihnen das nicht. Deswegen habe ich nur mal gespielt und mache das seitdem nicht oft.
Ja. Und dafür hast du das gemacht, dann, oder was?
Ja, krass. Genau, weil ich hatte, ja genau, das war einer dieser Abende, wo man gemütlich zusammensaß und dann sagte irgendwer, da sind 48 Millionen im Jackpot. Alles klar, dann spielen wir jetzt. Haben noch eine halbe Stunde, in einer halben Stunde ist Abgabeschluss. Und dann habe ich halt versucht, mal kurz die App zu installieren und einen Lottoschein abzugeben. Es war unterm Strich erfolgreich, witzig. Leider nicht so erfolgreich, dass ich irgendwas von diesen 48 Millionen abbekommen hätte. Oh, aber ich habe mich inklusive Video-Ident-Call dadurch manövriert, weil ich dann noch in der Lage war, den Tippschein abzugeben.
Oh, wow.
Und das Lustige war, diese Video-Ident-Leute, das sind halt auch alles Homeoffice-Leute, die halt von zu Hause aus arbeiten und die sitzen im Zweifelsfall auch bei sich auf der Couch oder an einem Esstisch und du siehst im Hintergrund so ein irgendein Tuch irgendwo drüber geworfen und denkst dir, ah, okay, du bist auch zu Hause, alles klar.
Das habe ich auch zu Hause. Das ist das Gute von Ikea.
So, genau, dann hast du so eine App und dann musst du irgendwie deinen Ausweis davor halten von beiden Seiten und dann musst du ihn irgendwie bewegen so ein bisschen und dann sagen
dich
sie, ja, bist wahrscheinlich der, der da auf dem Ausweis drauf ist und sagst, ja, pff, sieht so aus, ja. Guten Tag, tschüss.
Genau, und eben, ich glaube einfach, weil das auch so Leute sind, die von zu Hause aus arbeiten und das so als Nebenzusatzjob machen oder als undankbaren Job zu unmöglichen Zeiten, waren die dann vielleicht auch nicht so gründlich und der CCC konnte dann zeigen, dass mit einigermaßen ordentlich vorbereitetem Material da jemand eine Identifizierung als gültig angenommen hat, die halt hinten und vorne nicht gepasst hat.
Oh,
und
gemein.
Das liegt so die Ergebnisse von dem, was die dort gezeigt haben, inhärent daran. Daraufhin hat die Gematik das für alle Gesundheitssachen direkt verboten. War das nicht? Das
aber
ist, also ich, da ist nicht richtig mitgekommen.
Ist da jetzt irgendjemand überrascht oder so, dass das nicht, also?
Also, das kommt immer drauf an, wen du jetzt fragst.
Also, also für mich ist das so eine Nichts-News. Und natürlich ist das kaputt. Also, das, du kannst es jemandem ja dieses Konzept erklären und dann kannst du dir überlegen und dann kommst du zum Schluss, ist kaputt.
Ja, ich meine, das ist halt genauso.
Ich glaube, dass doch ganz schön viel
auch beim Postident davon ab, wie gut derjenige das prüft. Also ich meine, auch da, wenn du da mit einem gefälschten Ausweis hinkommst und der guckt halt nur so halb drauf oder was weiß ich, du siehst zufällig genauso aus oder einigermaßen so wie das Bild. Ich meine, der guckt deinen Ausweis an, der guckt dich an und dann sagt, muss er abschätzen, ja, das bist du oder das bist du nicht. Mhm. Ich meine, how hard can it be, ja? Aber wenn du halt zufällig ähnlich aussiehst, dann kannst du da schon mal als jemand anders durchrutschen.
Ja, also ich sehe überhaupt nicht so aus wie auf meinen Ausweisen, das halt,
Also manche Gesichtszüge kannst du ja, also legst du im Normalfall nicht mehr ab.
Ja, so ein bisschen, aber ich meine, du findest halt genug Leute, die irgendwie, ja, wenn sie sich meine Brille aufsetzen, so ein bisschen ähnlich aussehen, dann geht's
dich dann durchwinken würden, ja genau.
Ja, also es ist halt.
Ja. Also ich denke, also das kommt ein bisschen drauf an auch, wie der Gegenüber dich auch prüft, was auch Dingo gesagt hat. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass dort ein paar Sachen, also bei ein paar Leuten du das gut machen kannst, ein paar Leuten halt auch nicht so gut. Und dann ist halt die Frage, was passiert, wenn du auffliegst? Also was ist quasi das Risiko, wenn du auffliegst? Und wenn das Risiko null ist, dann kann man es einfach machen. Ja, und wenn das Risiko relativ hoch ist, weil dann quasi, weiß nicht, die Internetpolice vorbeikommt oder so, dann ist halt doof. Aber ich glaube, das Risiko ist gerade eher null und das ist das größere Problem. Das heißt, du kannst einfach so lange machen, bis es funktioniert.
Und
Und eben im Fall von der Gematik war es dann so, dass derjenige halt Einsichten in Patientenakten und also wirklich sensible persönliche Daten ziehen konnte. Ja. Bei dem Fall, den die da aufgemacht haben und an dem die das gezeigt haben, mit Einverständnis der beteiligten Konten natürlich. Aber das ist schon nicht ohne. Das ist ja. Sensibles Zeug. Und deswegen hat die verantwortliche Betreibergesellschaft dann auch direkt Videoident untersagt. Was zumindest mal der richtige Move war. Und zu dem Thema, wen überrascht das, Felix? Ich glaube, dass das nicht Techies, ich glaube, dass das in gewissen Teilen einfach dann so ein etabliertes Verfahren war. Und wenn Dinge einmal so als etabliert gekennzeichnet sind, dann werden die auch nicht mehr hinterfragt. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Leute überrascht. Und da kommt dann ja auch manchmal der Spin her, die Hacker haben es wieder kaputt gemacht. Nee, das ist halt nicht so. Die haben es halt kaputt gemacht. Genau, die zeigen, dass es kaputt ist. Genau. So, und da muss man halt auch sehr drauf achten, dass die Leute da nicht den falschen Eindruck bekommen.
Und ich meine, wir haben halt mittlerweile alle einen Ausweis, der im Internet ausgelesen werden kann, der irgendwie Krypto und Gedöns drauf hat, den du irgendwie mit dieser Ausweis-App 2 ablesen Moment. Kannst. Und
ich habe Fragen. Ich habe Schwierigkeiten mit dieser Formulierung, im Internet ausgelesen werden kann.
Ingo, erzähl mir mehr.
Also mit dem du dich identifizieren kannst bei einer Applikation. Also da müsstest du zumindest den Ausweis geklaut haben und den
und die
Code wissen. Ja, also das wäre wahrscheinlich zigtausendmal sicherer, als irgendjemand guckt, ob das Foto zu irgendeinem anderen Foto passt, wo Sachen draufstehen, die vielleicht du bist. Ja, man könnte auch dieses Verfahren nehmen, aber das macht halt keiner.
Das ist ja jetzt noch nicht so lange da. Also dieses Video-Ident.
Das ist seit 10 Jahren da. Seit 10 fucking
das sagt
Jahren.
Nein. Weil langsam jetzt. Ja, von mir aus hier Startdatum und ist irgendwie da. Aber wirklich da ist das noch nicht so lange. Weil du musstest immer dann noch externe Hardware haben. Dass du mit deinem Handy das mit dieser Ausweis-App machen kannst, das ist noch nicht so lange möglich. Das ist,
okay,
was ist es, 2 Jahre oder so? Drei.
Das ist ja Internet-Jahr.
Dann musste ich das ja genau. Auch langsam, ja, hallo, wir sind hier in Deutschland, du kannst nicht erwarten, dass es innerhalb von einem halben Jahr adaptiert wird. Es braucht schon seine Zeit und dann ist Video-Ident schon deutlich abgehangener. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Leute einmal das integriert haben, und das ist dieses Video-Ident-Zeug, ist ja auch ein Dienstleister, die werden ein einfacheres API haben als die Bundesdruckerei für die Personalausweise. Das Zeug anzubinden, kostet wahrscheinlich auch ein kleines Vermögen.
Ja, deswegen ist das eine auch wesentlich leichter hackbar als das andere.
Ja, diese Zusammenhänge sind Business, aber nicht bekannt.
Ja, aber es war
muss
billig
doch besser sein, wenn es günstiger ist.
Ja. Gut, ist kaputt. Don't care.
Gemeinheit.
Geh ich halt wieder zur Post. Und überzeugt den Postmitarbeiter, dass ich bin.
Stimmt,
fand
du musst
eh
auch was zeigen, ne?
Genau, soziale Interaktion haben wir sowieso so wenig seit Corona.
Genau. Es gibt halt auch
viel
weniger
Leute
Post.
Warte, bis Leute rausfinden, dass man da auch einfach so sich einen Ausweis basteln kann und da hingehen kann und die dann auch einfach sagen so, ja, passt schon.
Passt schon, dich kenne ich. Passt schon. Also hier auf dem Dorf, weißt du, ist ja sowieso, den kenne ich, das habe ich schon mal gehört, passt schon.
Ah ja, da kommt der Ingo wieder, der will was.
Ja, ja, der will schon wieder ein neues Bankkonto eröffnen.
Oh no.
Wie viel Bankkonten braucht denn der?
Das ist doch dieser Nerd, der macht einfach mehr Bankkonten immer.
Ja. Genau. Ja, ist kaputt, gut.
Ja, irgendwelche Hacker werden immer irgendetwas hacken können und da sind wir dann gleich bei Plex, ne? Die
Wieso?
Gehackt worden sind.
Oh,
die hatten irgendwie einen Data Breach. Ja, das heißt, wenn ihr eure Linux-ISOs auch über Plex schaut, dann habt ihr eine Mail bekommen, dass ihr euer Passwort ändern solltet. Ja, und das solltet ihr wohl tun. Sie sagen zwar, es sind irgendwie nicht alle weggekommen und die Passwörter sind wohl auch ordentlich gehasht und gesortet und so. Aber
ja, ist halt trotzdem immer eine gute Gelegenheit, die Passwörter vielleicht wieder mal zu rotieren, weil ja,
weil sie verloren gegangen sind, deswegen.
Vielleicht war es nicht so ein gutes Passwort. Ja. Ja, weil sie verloren gegangen sind, weil sie ab, ja, irgendjemand vielleicht. Und darum haben sie halt allen eine Mail geschrieben, aber es ist schon nicht, also, es klang jetzt schon gar, es klang nicht so schlimm, aber es ist schon, Passwort rotieren ist schon immer gut, wenn sowas passiert.
Genau. Ist halt, ihr habt als Passwort sowieso Passwort und euch ist alles egal, dann.
Ja. Dann ist es auch egal.
Habt ihr andere Probleme, ja.
Gut.
Ja. Apropos dann. Passwörter rotieren, gab es vom BSI mal wieder eine Vorgabe, also keine offizielle so Industrievorgabe, aber eine Vorgabe für die Konsumenten, dass dieses Rotieren, regelmäßige Rotieren von Passwörtern gar nicht mehr so cool ist, wie es früher vielleicht mal gewesen sein hätte können.
Die Eingabe haben sich ja schon öfter gemacht und trotzdem findet sich in diesen offiziellen Empfehlungen irgendwo immer noch dieses Passwort rotieren.
Hat sich geändert.
Das ist schon eine komische geändert. Diskrepanz.
Warte, ich suche das,
glaube ich. Ja,
ja. Nee, ich suche das raus. Nein,
Hä? Ist nicht nur die eine Arbeitsgruppe, die gesagt hat, sollten wir jetzt mal rausnehmen?
Nein, es ist jetzt quasi da drin, darum ging es ja nicht.
Zeig.
News. Ach Gott, jetzt.
Ja, pack's in die News. Ich hab's auch gelesen, fand auch, oder so halb mit einem Auge betrachtet, dann fand's gut, weil bei uns auf Arbeit wird das nämlich auch jedes halbe Jahr gemacht und ich kotze jedes Mal. Ich sag, das ist so ein Scheiß, ja, lasst uns lieber überall 2FA anmachen, das ist gut.
Ja.
Dieses blöde Passwort wechseln und jedes Mal, ja, und du darfst auch nicht die letzten 10 Passwörter nehmen und ich meine, dann zählen halt irgendwie alle nur hoch. Das ist genauso sinnvoll. Also es so ist
praktisch.
Oder man schreibt sich das Passwort auf und klebt sich halt per Zettel irgendwie an den Bildschirm, weil man kann sich's ja nicht merken, wenn man es ständig irgendwie wechseln muss. Ja, siehst du, guck, da steht Beirat, Handlungsempfehlung. So habe ich das nämlich auch gelesen. Irgendein Beirat sagt, sollte man jetzt tun. Das ist aber immer noch nicht die offizielle BSI-Regel. Und das ist genau das, worauf sich unser Arbeitgeber halt berufen will. Steht da drin.
Ach,
da steht
du meinst zwar, Grundschutz oder was?
Ja, keine Ahnung.
Ja, das ist ja, was ich gemeint habe. Es gibt für die Industrie gibt's die Vorgabe noch nicht. Worauf ich da aber immer verweise, ist die NIST, der amerikanische Standard.
Ja,
der sagt nämlich,
genau,
bitte nicht.
Ich weiß, aber und das interessiert hier leider niemanden.
Das reicht uns nicht.
Ich weiß, die sind da weiter.
Ja, schon seit ein paar Jahren.
Und es ist jetzt schön, dass das BSI an ein paar Stellen auch langsam aufwacht, aber bis es halt dann für alle verpflichtend ist, ja, kannst du nochmal 10 Jahre draufpacken.
Ja, das Problem mit auf Arbeit ist ja auch immer, dass das genügend komplex ist, dass wenn du dein Passwort änderst, dass es halt schon so ein halber Tag gehen kann, bis alle Systeme mitbekommen haben oder ein Tag, bis alle Systeme mitbekommen haben, dass dein Passwort geändert hat. Und das dann immer so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, hat dieses System jetzt irgendwie gesynkt oder nicht? Brauche ich hier das neue Passwort, brauche ich noch das alte? Geht
die Motivation,
beides.
Auch mal sich Zeit zu nehmen und mit den Kollegen zu reden. Das ist einfach, da ist Passwort Change Day. An dem Tag machst du einfach nichts am Schreibtisch, dann änderst du dein Passwort und dann gehst du rum, Informationen austauschen.
Quatschen. Okay. Genau.
Ja. Finde ich gut.
Ja,
mehr Kaffeepause. Finde ich
für mich, ist für mich in meinem üblichen Office jetzt ein bisschen schwierig, aber dann tausche ich halt andere Informationen aus.
Gehst mal eine Wäsche waschen. Was man halt so macht, zu Hause im Homeoffice ist und mal wieder nicht arbeiten kann, weil irgendwas ausgefallen ist. Ja. Nee, finde ich gut, aber wie gesagt, das sind wir noch nicht da. Was ich auch gut finde, ist, dass vor 31 Jahren Linux das Licht der Welt erblickt hat sozusagen. Wie jedes Jahr im August kann man das groß feiern.
Okay,
genau. 31 Jahre Linux, hip ja. Hip hooray. Und nächster Kernel, 6.0.
Ja, Dünne. Das hatten wir
also
ja.
Mitte August war irgendwie RC1, sorry. Und ich weiß gar nicht, mittlerweile sind wir, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ich habe es nicht aktiv verfolgt, aber weiter, auf jeden Fall.
Linux 6.0, Wahnsinn.
Yes.
Gut. So, dann wollte jemand über Stable Diffusion reden. What?
Ja, Stable Diffusion.
Wie war das jetzt auf Deutsch? Stabile
Diffusion. Zerstreuung.
Diffusion. Zerstreuung. Stabile Zerstreuung.
Ich glaube, ich bin zu langsam. Ich habe das Gefühl, dass ich nachhänge.
Ich bin auch zerstreut
geistig,
heute.
Mental?
Beides. Oder Ingo-mäßig. Ich glaube, weil ich den Ingo angerufen habe. Das ist das Problem.
Ja, das ist natürlich ein Problem, ja.
Warum?
Weil dein beim Ingo habe ich schlechtes Video und schlechtes Audio. Ich glaube, das Audio hängt auch ein bisschen nah. Naja, ist auch egal. Stable Diffusion. Und zwar, was ich ja schon mal irgendwann angesprochen habe, ist dieses OpenAI DALL-E 2 Ding, quasi Text-zu-Bilder-Erzeugungsding. Ja. Das nächste Level ist jetzt, nämlich mit Stable Diffusion gibt es ein Machine Learning Modell, also quasi so ein trainiertes Modell, was nicht proprietär ist. Das heißt, es ist quasi ein öffentliches Modell, was von allen Leuten benutzt werden kann und genau diese Funktion hat, nämlich Text zu Bildern machen zu können. Und die Ergebnisse, die da aus diesem Modell rausfallen, wenn du das richtig ansprichst, sind super nice. Also die sind richtig, richtig cool. Und wie gesagt, das Modell ist selber offen. Stabil jetzt. So ein hartes Wort, auch wenn die so einen Namen haben. Aber tatsächlich ist es so, wenn du den gleichen, denselben Seed verwendest, also bei dieser Erzeugung von diesen Modellen, von deinen Bildern, kannst du quasi einen Random Seed mitgeben und wenn du den gleichen benutzt, dann kommt auch das stabile gleiche Bild raus. Das hast du zum Beispiel bei DALL-E 2 nicht. Ja, das ist quasi der Vorteil von einem Modell, was öffentlich ist, dass du das selber verwenden kannst und so verwenden kannst, wie du das gerne möchtest. Und wie gesagt, alle, die jetzt quasi eine Grafikkarte haben, die cool genug ist, die dieses Modell verwenden können, können sich jetzt ohne extra einen Cloud-Account oder irgendwas klicken zu müssen, können sich Bilder erzeugen quasi für sich selber, ohne dass du jemanden Geld in den Rachen werfen musst. Du brauchst quasi nur die Grafikkarte. Die braucht nur läppische 10 GB VRAM, wie halt alle Grafikkarten das schon immer hatten, seit 10 Jahren oder so, ich weiß nicht genau. Nee, ist, glaube ich, relativ frisch. Also du brauchst eine relativ gute Grafikkarte. Es gibt auch Patches für weniger gute Grafikkarten, aber du brauchst eine relativ gute Grafikkarte, um dieses Modell zu verwenden. Und dann kannst du quasi AI so verwenden wie DALL-E 2, ohne dass du halt irgendwo an irgendeiner Stelle eingeschränkt bist, außer mit deiner eigenen Grafikleistung. Es gibt dafür ein Tooling, was du dafür verwenden kannst, nennt sich Diffuser. Und dieses Diffuser-Tool ist eine Python-Library, der du genau deinen Input geben kannst und dies generiert dir dann daraus Bilder. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also quasi, dass die Qualität so gut ist, wie das, was aus DALL-E 2 rausfällt, dass das Modell selber öffentlich zugänglich ist, also dass es quasi nicht eingeschränkt ist, dass du es auch für kommerzielle Nutzung hernehmen kannst. Und all diese Sachen, die quasi da mitkommen, ist super, super cool. Das heißt, wenn ihr da mal was ausprobieren wolltet mit diesem Text-to-Bild, dann habt ihr mit Stable Diffusion jetzt die Möglichkeit, das selber mal auszuprobieren. Genau, das war quasi mein Punkt zu Stable Diffusion. Wie gesagt, Stable Diffusion selber ist das Modell, das ist nicht die Library oder so, sondern das ist einfach nur dieses trainierte Modell mit diesen eine Bazillion Bildern, die jeweils getaggt sind und quasi daraus fällt dann halt quasi das, was man verwenden kann, um da Bilder aus Text zu machen. Ich habe hier auch noch was ganz Nettes, nämlich eine Suchmaschine für generierte Bilder, also die aus Stable Diffusion rausgefallen sind, nennt sich lexica.art und da kann man sein Eingabestring mit reintun und dann kannst du dir anschauen, was für Bilder so für die verschiedenen Prompts rausgefallen sind und dann kann man sich da inspirieren lassen. Fand ich sehr nice. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier eingibt, weiß ich nicht, Hamster oder so, dann kommen dann halt quasi 700 Bilder zu Hamstern, zu generierten Hamsterbilder, zum Beispiel Elon Musk riding a Mecha Hamster. Und da kann man sich dann mal ein bisschen inspirieren lassen, was so geht. Schon sehr cool.
Hast du es ausprobiert? Also was? Hast du es selber laufen
Stable gelassen? Stable Diffusion, ist das schwierig? Nee, ich habe leider keine Grafikkarte.
Hast du
was? Hardcore du genug ist keine. Dafür. Das ist ein bisschen mein Problem.
Schade.
Mhm. Aber ich denke, also du brauchst quasi nur Diffuser und dem sagst du bitte das Stable Diffusion runterladen, das Modell, und dann hast du da so ein in dem Scripts-Ordner, kannst du einfach sagen Scripts Text to Image und gibst da direkt den Text mit. Ich habe da auch einen Link darunter, und zwar welcher war denn das? Ich glaube, der dritte. Der Diffuser Intro Link. Ich habe da ein paar Links drunter getan. Vielleicht ist auch der zweite Link, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt's da schon Tutorials, und das ist super nicht kompliziert. Ja, im Gegensatz zu Text to Speech oder Speech to Text, diesen 1000 Millionen Models, was man da alles machen muss, das ist einfach viel, 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 viel einfacher. Der erste Wiki-Link ist der gute, da steht quasi drin, was du machen musst. Du musst einfach sagen, Scripts, Text-to-Image.py, --prompt, und dann kommt da was raus. Kabams. Schon sehr cool.
Das klingt gut. Mal schauen, ich habe hier irgendwo Leute hier besitzen große Grafikkarten, vielleicht. Wenn ich Zeit habe, probiere ich das mal aus.
Okay. Mhm. Genau, kannst du ja darüber reden, wenn da was rausgekommen ist. Das wäre sehr nice.
Wenn man das nur doppelklicken kann. Aber ja, ich muss mal schauen. Weil ich habe mir sagen lassen, um diese VR-Brillen zu powern und so, brauchst du halt auch irgendwie so ein bisschen Grafikkarte.
Das stimmt. Ja, genau, das war quasi mein Punkt zu Stable Diffusion. Es ist quasi die nächste Generation von diesen Bildern für zu Hause, quasi Bilder erzeugen für zu Hause.
Genau, man braucht bloß eine starke Grafikkarte.
Genau. Es geht auch mit weniger starken Grafikkarten, aber dann ist es halt ein Gefricke. Ich habe da einen Link drunter noch, Stable Diffusion unter NixOS, ist quasi noch ein Link, den ich hatte, wo auch quasi gezeigt wird, was du unter NixOS machen musst, damit die Grafikkarte richtig angesteuert wird, und auch ein bisschen tiefer, was du machen musst, damit es auf deiner schittigen Grafikkarte, die nur 6 GB VRAM oder so hat, läuft.
Aber die Grafikkartenpreise gehen ja jetzt wieder runter, also kann sich ja demnächst bestimmt wieder jeder leisten, so eine tolle Karte. Ja, genau. Und bis dahin, apropos Festplatten, könnte alte Janet Jackson Songs hören und vielleicht Probleme haben, wenn ihr alte Rechner noch rumliegen habt. Weil die kriegen das so abstürzen.
Das Problem sind nicht die Rechner und nicht die Festplatten, das Problem ist die Musik.
Janet Jackson, das ist das Problem.
Genau, das Problem ist Janet Jackson.
Da muss man auch einmal mal auf den Punkt bringen.
Nein, also ich meine, das ist auch die Technik. Man hätte die Festplatte auch anders bauen können, dann wäre es eine andere Resonanzfrequenz gewesen. Also, es beruht auf Gegenseitigkeit, würde ich mal sagen. Ja, was passiert? Spielt man ganz bestimmten Song von Janet Jackson? Also auch schon ein, der ist da auch schon ewig alt, der Song, oder?
Ja, der muss ja auch zu den Festplatten passen, was ist das für ein Quatsch bitte sonst?
Okay. Also irgend so ein Song aus den 2000ern, wenn man den auf einem Laptop...
Den Song Rhythm Nation, um das nochmal, also da ist da auch der Rhythmus schon im Titel.
Okay. Und wenn du jetzt noch einen Rechner aus Anfang der 2000er hast, also insbesondere einen Laptop, und diesen Song spielst, schaffst du es, dass die Festplatte, wenn du eine Festplatte hast, die, glaube ich, was war das, 54.000 Umdrehungen hat, also nicht eine von diesen schnelldrehenden, dann schaffst du es, mit diesem Song das Ding abstürzen zu lassen.
Krass.
Wupp, wupp. Ja.
Also ich find's nice. Weiß nicht genau, ich weiß, wofür ich das benutzen werde. Nämlich jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, hier, komm, wir nehmen doch diese Festplatten für unsere irgendwas Computer, die irgendwo stehen. Ich so, nein, machen wir nicht.
Hier gibt's Janet Jackson, wir haben das Problem. Wir haben Janet Jackson, das ist Janet Jackson, das ist unser Problem und deswegen dürfen wir nur noch SSDs benutzen. Und die Computer sind viel schneller. Ich hab okay, so oft diesen Kampf gekämpft, irgendwie SSDs in den Server reinzubekommen, ist fucked up, ey. Ohne Witz.
Es ist halt, Speicherplatz ist in SSD halt immer noch viel teurer als in drehendem Metall.
Nee, das war nicht das Ding. Das waren andere dumme Sachen, die sie gesagt haben. Und das war mein Hauptproblem.
Oh, okay.
Ja. Genau. Wäre das das Hauptargument gewesen, hätte man das wahrscheinlich noch nachvollziehen können, nach dem Motto, ist viel teurer. Ja, okay.
Ja, genau.
Genau. Nee, alles andere ist nicht valide.
Das stimmt. Ja. Genau, sie haben irgendwie gesagt, dass irgendwelche Caches oder so, irgendwelche dummen Sachen, weißt du, wo du quasi 2 Minuten googeln musst und dann sagst du, nee, ist nicht so, haben sie dann quasi immer noch als Probleme angebracht. Und das nervt einfach so hart. Und die Sachen kommen dann immer wieder, ja, weil es in irgendeinem beschissenen Dokument drin steht, was dieser eine Typ geschrieben hat.
Dieser eine Typ im Internet?
Nee, nicht im Internet, sondern quasi in der Firma. Der hat das geschrieben, aber deswegen geht's nicht.
Ach so. Die Bibel. Die Bibel der Firma.
Nee, nicht der Firma, sondern halt, warum wir Festplatten für diese schädigen Computer benutzen müssen. Punkt. Doc. Und
Final 3.
Schön.
Ja. Und ja, genau, deswegen bin ich da ganz happy, dass da jetzt sowas mal rauskam, beziehungsweise dann, dass jemand gezeigt hat, dass das ein Problem ist, weil ja, unsere Firma halt auch solche Sachen in ruggedized Umfeld gegebenenfalls im Betrieb hat und dann ist es schön zu sagen, so ja, wenn Janet Jackson schon das Problem ist, stellt euch vor, ihr stellt es dahin, wo ihr das vorhabt, hinzustellen. Ja. Naja.
Aber hast du nicht ausprobiert, Janet Jackson mal abzuspielen?
Nee, ich habe ja keinen alten Computer mehr. Also Janet Jackson kann ich schon mal abspielen, um die Leute zu nerven, aber ich glaube nicht, dass es
Das wäre schon lustig. Ich habe durchaus im Keller noch einen Karton mit einer Reihe alter Festplatten, die einmal alle Warum? Anzuschließen und gucken, wie viele davon kaputt gehen, wenn man Janet Jackson abspielt. Falls mir wieder langweilig ist.
Ja, ja, machst du bitte ein Video davon und stellst es auf TikTok.
TikTok. Die Kids auf TikTok, die verstehen doch gar nicht, was ich da tue.
Aber es sieht lustig aus wahrscheinlich.
Ich würd dich liken.
Was macht der Mann mit den Metallkästen?
Genau. Da hast du lauter alte Männer, die dein TikTok-Video liken.
Oh oh, dann bin ich aber auch direkt in der komischen Schublade.
Wie sie jetzt schon.
Genau. Dann kannst du gleich,
ist das schon vorbei.
Ja, ja, Mist. Dann kannst du gleich zu deinen Montagsdemos gehen und dann.
Ja, da hat jeder was zu
tun. Ich mache lieber Montags-Podcasts.
Genau. Lass uns lieber Montags-Podcasts machen.
Was für eine gute Übersicht.
Genau. So, du hast doch noch kaputte Funkschlösser.
Genau, das BSI hat etwas mitzuteilen, nämlich, dass Funktürschlösser unsicher sein können. Unglücklicherweise.
Ah, was?
No. Nein.
Shit, Sherlock.
Ja, das ist sehr, sehr unpraktisch. Deswegen haben wir das BSI, damit die uns sowas sagen. Und zwar das HomeTech Pro CFA 3000 von Abus. Das ist unsicher. Und Unbefugte könnten das Schloss entriegeln.
Ja. Aha. Mit Janet Jackson?
Vielleicht.
Ja, Schloss entriegeln mit Janet Jackson.
Ja, du kannst dich da über Bluetooth verbinden mit dem Schloss und wenn du dann Janet Jackson abspielst, dann geht's halt einfach aus Versehen auf. So, ups.
Ja. Finde ich lustig. Ja. Nein, okay, ja. Was haben sie jetzt? Ist irgendwie kaputt. Ist das irgendwie...
Großes Problem.
Kann man da mehr zu sagen oder ist einfach kaputt?
Am besten auswechseln. Steht hier.
Okay, gut. Also wenn ihr zufällig dieses komische Bluetooth-Dingy habt, dann schnell auswechseln.
Ist halt mit diesen Tür-Dingern, ja.
Dauer kaputt. Ich hätte ja auch gern so eine automatische Tür, aber eben nicht mit Funk, sondern mit richtigen Sachen, so mit Fingerabdruck und so. Und PIN-Code.
Bin noch nie überzeugt.
Irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann mache ich sowas.
Irgendwann, wenn es vielleicht gut wird.
Wenn du groß bist und Zeit hast.
Ja. Okay, was haben wir noch? Unsichere Webcams.
Ja.
Das ist eine WinFuture News. Seriously.
Die besten News hier. Warte, ich habe auch
Primärquellen. Primärquellen.
Warte, ist die, doch, dies, das ist die aktuelle. Genau. Und zwar jetzt hör auf hier. Komm, klicke auf Bleeping Computers. Dann willst du die Primärquelle. Ich glaube, ich habe es da gelesen. Ich musste es nur nachgoogeln, weil ich es nicht mehr gefunden habe. Okay, ich lasse WinFuture trotzdem. Ist ja auch egal. Und zwar die Firma Hikvision hat überraschenderweise Sicherheitskameras, die nicht sicher sind. Seit 2021 mit der CVE-Kennung 2021 36.260 stellt sich heraus, die Dinger werden nicht gepatcht und werden jetzt aktiv in Beschlag genommen. Und deswegen muss man diese Kameras am besten auch austauschen.
Ja,
glaube ich. Patch. Ich weiß nicht genau, kann man die patchen? Ich habe es nicht nachgelesen.
Da steht, ein Patch ist verfügbar, aber nur sehr selten installiert. Also ich
irgendwo liest schneller musst die du News als ich.
Vermutlich musst du halt mit Serialkabel zu der Kamera hin und dann das Serialkabel irgendwie rauflöten oder so und dann kannst du über USB über irgend so ein krudes Linux-Ding sie das dann draufflashen.
Ja, oder du brauchst so einen Adapter erst, wie für diese, für Cisco-Switches. Du brauchst halt diesen Serial-Kabel zu AJ45 oder so.
Also ich würde da einfach mit Janet Jackson rangehen und dann funktioniert das.
Dann funktioniert das wieder, dann patchst du es von alleine. Bedroht durch Janet Jackson. Hat sich freiwillig selber gepatcht. Hör auf. Okay, und noch was Wichtiges von einer anderen Primärquelle, die ich sehr gerne erwähne hier, nämlich tarnkappe.info. Und die haben diese wunderbare News. Der Microsoft Store ist eigentlich auch ein Untoter. Ich habe das verpasst, jetzt war eigentlich ein bisschen höher. Der Microsoft Store kann endlich mehr als 2000 Bewertungen anzeigen. Gott sei Dank.
Wow.
Die Limitierung ist erst kürzlich bekannt geworden, als tatsächlich mehr als 2000 User auf der Plattform waren.
Das war letzte Woche, als sie das gemerkt haben. So, mehr als 2000.
Ja, mit Windows Mobile haben sie das ja nie erreicht.
Ja. Fair enough.
Schön. Ja, die Entwickler freuen sich auf jeden Fall sehr. Ja, die freuen sich sehr, dass sie diese Einschränkung endlich lösen konnten. Toll.
Ja, also ich finde die Formulierung hier, der erste Satz hier ist auch, darauf haben Anwender lange gewartet. Ab jetzt kann der Microsoft Store mehr als 2000 Bewertungen pro Produkt anzeigen. Hurra! So,
okay. Vermutlich haben sie auf Azure gerade das Scaling-Problem, was dahinter stand, gelöst.
Ich find's
nice. Azure kann jetzt auch Sternchen scalen oder so, ist der Slogan dafür.
Ja, sehr schön. Ja, wenn man Microsoft Store halt in der Azure Cloud betreibt, dann ist da nichts mehr als 2000. Über 9000 fände ich ja witziger. Aber kommen wir zu den Themen.
Wir haben endlich mal wieder ein Thema.
Ja, ihr wart...
Ist auch ein kleiner Blast von so gefasst, aber...
Ihr wart auf der Frostcon und habt hoffentlich auch Hörer getroffen. Ich weiß nicht, ich habe zumindest getwittert. Ja? Wunderschön.
Ja, haben wir.
Wunderschön. Habt ihr Sticker verteilt.
Sehr schön, sehr fleißig. So viel, wie wir losgeworden sind, ja.
Wunderbar, wunderbar.
Ich habe auch ein Foto von einem Laptop mit einem Binärgewitter-Sticker drauf. Kann ich mal... Ich lege das gleich mal irgendwo hin und verlinken was in den Show Notes. Ja, Snow Notes. Ja, ansonsten war sehr schön. Kleiner als sonst, kleiner als noch dazumals. Man merkt so ein bisschen, der Community sitzt noch die Pandemie in den Knochen, die ja auch leider noch nicht vorbei ist, sondern immer noch läuft. Und hat sich aber trotzdem gelohnt. War eine Menge schöner Vorträge und auch spannende Begegnungen und das Übliche, wie das an so einem Mini-Kongress ist. Mini-Kongress, muss man diesmal sagen, aber war trotzdem schön. Ja,
aber
genau, der Leadname ist ja extra vorbeigekommen und hat mich verstärkt und unterstützt, die Frostcon zu besuchen. Das war tipptopp, sehr gut. Was wolltest du fragen?
Genau, gab es mehrere Tracks nebeneinander oder war wirklich...
Ja.
Ja, okay. Man musste sich mal wieder entscheiden, zu welchem Talk man geht. Das der übliche Konflikt ist eingetreten. Ja, genau. Es gibt ja aber zum Glück alles zum Nachstreamen auf mediaccc.de. Oder sagen wir den Großteil. Und ja, was haben wir angeschaut? Wir haben, ich fange einfach mal an, Felix, du kannst ja gleich dann einhaken. Wir haben angefangen mit dem guten Herrn Herrn Nextcloud.
Frank Karliczek?
Ja, Frank, genau. Das ist der Name, war ihm gerade gefallen. Genau, der hat darüber gesprochen, wie bei Nextcloud Remote Work gelebt wird. Und natürlich auch ein bisschen dabei geteasert, was man da alles in der Nextcloud selber abbilden kann. Das war sehr kurzweilig und schön referiert. Es war jetzt inhaltlich nach 2 Jahren selber Remote Work machen oder schon eigentlich schon viel länger und nach 2 Jahren Pandemie obendrauf, nicht mehr so viel Neues dabei. Und vieles ist auch einfach so, dass man da mittlerweile sagen muss, ja, für die einen funktioniert das gut und für die anderen ist es ein Anti-Pattern. Das kommt halt immer drauf an, mit wem man da gerade zusammenarbeitet. Nichtsdestotrotz ein sehr, ja, doch schöner Vortrag, den er da gemacht hat. Ja, genau. Dann, was haben wir dann angeguckt, Felix? Dann haben wir uns Paketformate der Zukunft angeschaut.
Also Flatpak, da, Snap.
Genau. Ist jemand durch Snap, Flatpak und was war das dritte?
App-Image.
App-Image gegangen. Ja. Genau. Und hat die Unterschiede dargelegt und auch nochmal betont, dass alle drei Formate nicht dazu da sind, alles zu ersetzen, sondern eine Ergänzung sind, um einfach Pakete einspielen zu können. Aber dass so eine Basisdistribution mit häufig und intensiv genutzten Paketen wahrscheinlich immer noch auf andere Paketformate, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit absoluter Sicherheit immer noch auf andere Paketformate setzen will. Und als Beispiel dafür hat er die fehlgeschlagene Umstellung von Firefox in Ubuntu war es, oder?
Ja.
Angeführt. Ja, genau, weil das ja so ein bisschen Hackmeck gab, als sie auf Flatpak umgestiegen sind. Kannst du da weiter ausholen, Ingo, gerade? Ich habe nee, das nur
benutzen
so.
Unter Ubuntu benutzen sie Snap.
Ubuntu, ja, Snap, genau, nicht Flatpak.
Ubuntu macht Snap,
ja,
genau. Genau, deswegen gab es dann die ersten Leute, die dann PPAs angelegt haben, um unter Ubuntu auch eine Debian-Paket von Firefox zu haben, aber die Standardinstallation auf einem Standard Ubuntu ist Firefox mittlerweile ein Snap-Paket. Startet dadurch ein bisschen langsamer, aber du sollst halt schnellere Updates kriegen. Problem ist halt, dass es sich ständig dann meldet und sagt, du, ich brauche mal ein Update und ich unterbreche deine Arbeit dann mal in ein paar Tagen und starte mal neu. Und denkst so, what? Ich würde das gerne irgendwie selber entscheiden, aber das lässt dich Snap leider nicht selber entscheiden. Das macht es dann einfach irgendwann, wenn du nicht vorher mal zugange trittst und die Updates einspielst. Mal auf der einen Seite kann man sagen, ja, okay, ist gut, wenn sie Sicherheitsupdates dann auch mal einspielen. Auf der anderen Seite, ich würde es gerne irgendwie steuern können oder von mir aus soll er das halt machen, weiß ich nicht, bevor ich den Rechner hochfahre, runterfahre, whatever. Dass er da mal kurz nachfragt, übrigens, bevor ich jetzt Browser und alles starte, willst du vielleicht noch die Updates machen und nicht irgendwie, wenn er dann gestartet ist, mittendrin dann mal sagen, übrigens, ich fahre das Ding jetzt mal runter und update mal. Das ist ja ein bisschen dreist.
Übergriffig.
Ja.
Übergriffig, oder?
Ja. Ob es jetzt gescheitert ist, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass Canonical trotzdem dabei bleibt. Also
ja, der hatte halt davon erzählt, genau von dieser Story und halt beklagt, dass es doch relativ lange gedauert hatte, bis die Sachen aussortiert waren. Aber er kam auch zum Resümee, dass es wahrscheinlich dabei bleibt, einfach weil Canonical sich nicht um so hochfrequente Updates wie die von Browsern kümmern möchte. Und sie sind dann einfach froh, dass sie das an Firefox selbst abgeben konnten. Ja.
Was ich halt nicht verstehe, ist so, jetzt muss halt der Firefox-Entwickler muss jetzt halt irgend so ein Snap-Package bauen, aber also was genau hindert dann ein Mozilla einfach irgendwie ein Debian-Paket zu paketieren für, also wo ist da der Unterschied, die paketieren halt ein Debian-Paket und Canonical gibt denen halt Access auf ein Repo oder so, wo sie ihr Paket pushen können und dann ist es halt direkt im Index, also
na, du kannst das schneller entwickeln, also du hast halt nicht, also du hast ja nicht ein Firefox-Paket, hat ja auch Abhängigkeiten nach draußen. Und wenn die Libraries dann entsprechend nicht mehr da sind, in so einem Snap, in so einer Sandbox, kannst du dir die ganzen Abhängigkeiten halt holen und sie da nochmal lokal, gut, dann liegen sie halt doppelt und dreifach da.
Ja, gut,
aber,
stimmt, ja, das halt.
Du bist halt unabhängiger vom eigentlichen System und kannst dann auch mal schneller irgendwas rauspushen, als zu warten, bis die Distribution dann deine neueste Library oder die Library halt mitgebracht hat. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was Debian ja hat. Also Debian Stable hat halt auch immer relativ alte Firefox-Versionen und kann dann manchmal sein, dass du dann auf irgendeiner Version gefangen bist, weil die Libraries, die es bräuchte, halt nicht da sind.
Stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Ja, aber also Snap ist einfach schlecht. Bin ich auch nach dem Talk nach wie vor davon der Überzeugung, Snap ist einfach auch technisch nicht, ist einfach nicht gut gelöst. Und hier dieses Flatpak scheint wohl ganz okay zu sein. Das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Experience. Und ja, App-Image ist halt
App-Image ist wirklich kompakt. Ein Doppelklick bringt halt alles mit, so ein bisschen wie es macOS so macht, wo halt in einem Paket irgendwie aller Schnulli drin ist. Während Flatpak und Snap ja tatsächlich auch so Basis-Libraries untereinander wieder verwenden können. Da kannst du dir dann irgendwie so eine Runtime-Umgebung nehmen, was weiß ich, einmal die KDE oder GNOME-Basis-Bibliotheken, die dann mehrere Snap-Packs oder mehrere Flatpacks verwenden können. Wobei sie eventuell, wenn die dann unterschiedliche Versionen brauchen, natürlich auch doppelt, dreifach rumliegen hast. Mhm.
Ja, aber Disk ist ja auch nicht mehr so teuer wie auch schon.
Ja, und App-Image, also ich habe mir ein paar Applikationen, habe ich mir auch mal so geholt, weil wirklich die klickst halt an, startet und es fertig ist alles drin. Mhm. Ne, da musst du dich um gar nichts kümmern sozusagen und muss auch kein Daemon laufen, der irgendwelche Sachen treibt und irgendwelche Sachen noch im Hintergrund auflösen muss. Du klickst es einfach an und es startet und ist gut. Und wenn du es nicht mehr haben willst, dann nimmst du es und schmeißt einen Papierkorb oder machst RM auf die Datei und fertig. Und musst nicht erst irgendwelche Sachen deinstallieren oder Dinge tun. Das ist halt, das ist so der Vorteil von diesem App-Image. Das ist wirklich simpel. Verbraucht wahrscheinlich auch am meisten Speicherplatz. Aber ja.
Festplatten sind billig.
Ja, wollte gerade sagen. Wenn ich gerade irgendwie Datenhauler ist, dann hat man ja irgendwie immer noch ein bisschen Platz.
Mhm. Mir fehlt noch der Einwurf, dass hier Nix Shell, Nix Doppelklicken und so.
Achso, ja, Nix Shell ist auf jeden Fall besser, aber es ist kein wirkliches Paketformat, von daher habe ich das jetzt nicht angebracht. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Nix als Pakete zu bauen, aber das lasse ich jetzt auch mal außen vor. Es geht alles. Ich lasse mich hier nicht triggern, so.
Ja, aber aber es solft ja das gleiche Problem. Du kannst halt einfach irgendwas in so
ein Environment
laufen lassen. Ja, aber ich möchte dich davon überzeugen, dass es besser ist.
Ah, ja, nee, okay, musst du nicht
probieren, Felix.
Nix habe ich schon.
Passt. Gut. Wie wär's mit Java?
Java.
Welche Version?
1.8?
1.6.
Das, was gut auf AWS läuft.
1.6, oder? Dann.
Ich glaube,
Markus, oder so. Sag uns doch mal was. Was ist Java?
Ahnung. Was ist ein Java?
Was ist Java?
Ist auch eine Insel?
Nee. All the things Java, würde ich einfach sagen. Dann wäre diese ganze Welt einfacher.
Hä? Aha. Okay, erzähl mir mehr.
Ja,
wie wäre das dann einfacher?
Ist doch klar.
Mit welcher Java-Version? 1.6 oder 1.8 schon?
Lass doch mal das 1 irgendwas weg. 18.
Okay, 2. 2.6. 2.6, 2.30. Java. Golden Java.
Java 18. 19.
Wie? So weit konnte ich zählen?
Also 17 ist gerade LTS. Ja. Genau.
Habe ich noch nie was von gehört. Habe ich noch nie laufen gesehen. Java 17.
Das ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich bei dir in der Umgebung.
Ja, da muss alles stabil sein.
Erstens per Kuhboot.
Bis 20 Jahre in die Zukunft. Okay, was jetzt mit Java?
Ja, erzähl doch mal jetzt über Java, jetzt sind wir nicht fertig geworden.
Also hier, Java.
Ja, also, stell dir vor, was genau wollt ihr wissen?
Was Java?
Warum Java? Also stell dir vor, du bist so wie Markus und du möchtest gerne Java machen. Und dann jetzt all die coolen Kids machen aber hier AWS und irgendwie diese Microservice und Serverless und da hast du einfach so eine Function. Jetzt stell dir vor, deine Kack-JVM startet halt jedes Mal 15 Sekunden, bis die irgendwie dein Code ausführt.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, deshalb, bin ich da bei dir?
Kannst du dir vorstellen, ne? Ist gar nicht so geil und Leute haben das auch irgendwie gemerkt und da gibt's halt jetzt irgendwie Lösungen für, die dieses Problem angehen, weil es ist halt ein Problem, wenn du dieses Cold Start hast und so. Und er hat da ein paar Lösungen gezeigt. Es gibt dieses Kral-VM, wo dann irgendwie so Native Code und so. Und wenn du diesen all diese coolen Magic-Dinge tust, dann bekommst du deinen Java-Code halt auch so hin, dass er ja vergleichbare Performance und Startup-Times hat wie so ein Go oder Python oder ja. was man halt so Node.js, was man halt so normalerweise nimmt auf so
Cloud-Plattform. Der Trick mit der GraalVM ist, dass der Java Bytecode dann runterkompiliert wird und sehr viel näher dran ist am nativen Code de facto. Man verliert natürlich ein bisschen was die Reflection-Features angeht, was zur Folge hat, dass Dinge wie so ein klassisches Spring Boot nicht mal einfach so funktionieren. Weil alles das Spring ist ein sehr etabliertes Framework im Java-Bereich, so um den Kontext zu setzen. Und Spring Boot ist ein darauf aufsetzendes Framework, um schnell Web-Applikationen zu bauen. Und Spring Boot hat viele Dinge aus Spring vereinfacht und ist deswegen sehr, sehr populär. Und ja, natürlich, diese Startup-Times sind für Function-as-a-Service-Sachen nervig und machen das Ganze unbrauchbar. Aber auch im Microservice-Umfeld ist es zum Teil unbrauchbar, wenn es dann auch einfach darum geht, schnell skalieren zu können oder schnell Container setzen zu können. Dann will man nicht 15 Sekunden auf eine VM warten, bis sie da ist. Dann will man, dass das unter der Sekunde passiert. Und die GraalVM kompiliert eben den Bytecode runter auf Native Code und macht es dadurch viel, 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 viel schneller. Und das hat er in dem Talk ganz cool gezeigt. Er hat auch Vergleichsmessungen gemacht, was eben dann auch interessant war. Er hat dann wieder Spring Boot auch rangezogen oder Spring rangezogen. Es gibt auch da ein Projekt, um das Ganze möglich zu machen, Spring Native. Aber klar, wenn man diese Features von dem Framework haben will, ist es wie so oft ein Trade-off. Wenn man viele Features haben will, braucht man auch viele Ressourcen. Und in diesem Fall kann die Ressource dann eben Zeit heißen.
Kleine Zwischenfrage, ist das mit diesem Kral-VM und so, werden die Images auch kleiner, also Disk-Size? Weil so viele Java-Microservice-Dinger, die ich bis jetzt gesehen habe, die Leute so bauen, da hast du dann halt auch irgendwie so, du hast dann halt so ein riesen Docker-Image, was dann halt irgendwie so 300 Megabyte für dein Microservice ist, was dann so ein bisschen so, ja.
Das nice. Ist halt so ein Habitus aus der guten alten Java-Zeit, als du einfach auch immer noch das ganze JDK erstmal mit reingepackt hast und eigentlich mit modernen Java-Versionen. Es gibt Projekt Jigsaw seit Java 9, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich in der Version vertue, und das Jigsaw hieß so, weil es dazu da ist, dass das JDK zerschnitten wird und nur noch das mit ausgeliefert wird als Runtime-Environment, was tatsächlich im Code benutzt wird. Aber um das tun zu können, muss im Bildprozess das eben eingebaut sein und aktiviert sein. Und damit minimierst du natürlich schon mal massiv die Größe. Und es hängt einfach davon ab, ob Leute das tun oder nicht.
Aber so, dann bekommst du auch einen Microservice hin, der halt irgendwie ein Docker-Image hat, was nicht mehrere hundert Megabyte ist, sondern so.
Ja,
weiß ich nicht, 50
ja, genau.
Oder so.
Und mit GraalVM ist natürlich so, wenn du dann einen so optimierten ClassPass hast und den dann in vom Bytecode runterkompilierst auf Native Code, dann sollte der auch nochmal wesentlich kleiner sein, ja.
Klingt gut. Also wenn ihr Java macht, dann
so, und
macht das so nicht schlecht.
Jetzt habe ich eben erzählt, dass er in dem Talk verglichen hat mit Spring. Und was hat er eigentlich verglichen? Er hat außerdem auch noch Quarkus gezeigt und Micronaut. Und das sind eben zwei Microservice-Frameworks. Und das bekannteste davon ist sicherlich Quarkus. Das ist von Red Hat gepusht. Und auch Red Hat mit ihrer OpenShift-Plattform, die haben da eine Menge Liebe reingesteckt, so dass es zurzeit, ich würde sagen, eigentlich das etablierteste Microservice-Framework ist, weil da viel vorhanden ist als Framework, was man so im Alltag braucht einfach. Eben da, wo Spring Boot zu groß ist oder zu behäbig, zu umfangreich noch, da kommt Quarkus zum Einsatz. Und Micronaut kommt von den Leuten, die Groovy bauen oder die Groovy pflegen und vor allem auch Grails pflegen. Grails ist ein altes oder schon sehr gut abgehangenes Web-Framework von Grails. Grails ist eine Programmiersprache auf der JVM, die viele Sprachfeatures etabliert hat, bevor man im Java auch nur entferntesten daran gedacht hat, dass es cool sein könnte, sowas zu haben. Spoiler, ich mag Groovy sehr. Ja, Groovy ist ein bisschen unter die Räder gekommen, seit Kotlin gepusht wurde, gerade auch von Google im Kontext von Android gepusht wird. Deswegen hört man davon nicht mehr ganz so viel. Auf der anderen Seite sagen die Leute, die mit Groovy arbeiten, auch, ja, man hört von Groovy und Grails nicht so viel, weil wenn man damit was baut, dann funktioniert das halt. Punkt. Dann da gibt's nicht viel Stack Overflow Traffic und so, weil das Zeug funktioniert halt. Und ist auch ein nicht wegzudiskutierender Punkt. Ja, die hat er auch mit verglichen und hat eben auch gezeigt, oder er hat dann auch mal betont, dass Quarkus eigentlich der etabliertere Player auf dem Spielfeld ist. Und ja, genau, sowohl Quarkus als auch Micronaut haben eine Option, mit der GraalVM auf Native Code kompiliert zu werden und dann eben auch als Native Image zu laufen und eben diese Laufzeitvorteile zu haben. Aber der Talk müsste auch online sein, wenn ihr Lust habt.
Ist er? Ist, ich habe den.
Genau, der Speaker davon ist Co-Host von der JUG Bonn, von der Java User Group Bonn, und hat das schön aufbereitet. Für einen Sonntagmorgen, es war sonntagsmorgens der erste Talk. War nicht schlecht, war gut.
Okay.
Genau, dann hat der Felix sich noch die Datenkreuzung angeschaut.
Ha, die Datenkreuzung. Auch ein schönes deutsches Wort. Es geht um Telegraph, was wir ja hier, glaube ich, alle so ein bisschen benutzen oder die meisten. Yep. Mit dem Tick-Stack, dieses Telegraph Influx Grafana für Server Monitoring. Hier der Talk ist so ein bisschen sehr, also ist sehr auf die Basics ausgelegt, so wie, woher bekomme ich so ein Telegraph, wie installiere ich das, und halt auch ein bisschen so, wie Telegraph überhaupt aufgebaut ist, also dass man hier irgendwie so diese Input, diese Verarbeitungs- und diese Output-Plugins hat. Also Telegraph ist halt eigentlich ultra flexibel, also es gibt halt irgendwie ganz viele Input-Plugins, es gibt ganz viele Output-Plugins und in der zwischendrin hat man halt die Möglichkeit, die Daten auch ein bisschen zu massieren in die Form, die man sie halt gerne hätte. Und er hat das hier so ein bisschen an IoT-Szenarien gezeigt. Was mich daran erinnert hat, dass ich hier zu Hause so ein Sensornetzwerk-Dingsi gebastelt habe mit Temperatursensoren in verschiedenen Räumen, und das halt auch irgendwie über so eine Message Queue, dann also via MQTT in eine Message Queue und dann von der Message Queue irgendwie in Influx und dann in Grafana Dashboard, und stellt sich raus, was ich in diesem Talk gelernt habe, ist, es gibt so ein MQTT-Input-Plugin, was man sich in Telegraph konfigurieren kann, und dann gibt es so ein JSON-Formater, glaube ich, oder so heißt er, wo man halt sagen kann, ja, hier in dieser Message Queue, in diesem Topic, kommen Messages, die halt ungefähr so aussehen. Pack die doch mal, also pass die mal, und dann hinten raus hat man halt sein Output-Plugin, was in meinem Fall jetzt irgendwie das Influx ist, pack die doch mal ins Influx. Und dann muss man sich irgendwie nicht um all diese komischen Edge-Cases und so kümmern. Und das andere ist, wenn man jetzt irgendwie, wenn es halt noch kein Plugin gibt, hat Telegraph halt die Möglichkeit, so ein General-Purpose Input-Verarbeitungs- und Ausgabe-Plugin zu machen, wo man einfach ein Skript hinterlegen kann, was halt in irgendeiner Sprache geschrieben ist. Das heißt, das ist dann mein nächstes Projekt, was ich dann vermutlich noch mal angehen werde, weil ich habe hier so Boiler und so Solaranlagen, die ich monitor, und die haben halt so ein, die haben irgendwie so eine Möglichkeit, da Daten rauszubekommen, aber halt ziemlich obskur. Und da habe ich halt, aktuell habe ich da halt einfach irgendwelche Python-Scripts geschrieben und die laufen dann halt irgendwie im Cronjob oder so. Aber eigentlich kann man das halt direkt in Influx in Telegraph packen, und dann ist man halt nicht so limitiert, dass das Output-Format und so. Ja, und man hat das dann schön alles in einer Telegraph-Config. Ja. Der Talk an sich, ja, hat mir sehr viele gute Ideen gegeben, was ich da noch ein bisschen rumoptimieren kann, auch wenn er in großen Teilen eigentlich ziemlich basic, ja,
das war daherkommt.
Ziemlich basic war. Aber es hat mir die Motivation gegeben, da wieder mal reinzuschauen und zu schauen, was könnte man denn Tolles bauen.
Sehr gut. Dann guckt euch die Datenkreuzung Telegraph an. Und ja, sonst noch irgendwas Lustiges von der FrostCon? War Essen wenigstens gut wieder? Gab es ein Social-Event oder wurde darauf verzichtet dieses Jahr? Oder?
Ich musste auf das Social-Event verzichten. Felix kann da vielleicht was zu sagen.
Ich war da, war gut, ja. Social-Event, top.
Okay.
Immer, immer.
Am Social-Event sind auch altbekannte Hörer von uns in Werbet-Shirts rumgelaufen.
Gut.
Und haben Bier verteilt.
Ah. Okay. Mist. Wir waren nicht da.
Genau. Das ja, war sehr schön, die zu treffen. Und genau, dann haben wir kurz vor der Abreise am Sonntag noch einen anderen Hörer getroffen. War sehr cool. Grüße, Grüße.
Gut, nächstes Mal, ich versuche wieder dabei zu sein. Diesmal hat es leider nicht geklappt.
Sehr guter Plan.
Aber FrostCon ist schon definitiv ein Event, auf das man gehen kann. Und ihr habt da jetzt auch wieder ein paar Tipps gekriegt, was ihr euch nachhören, angucken könnt. Und mal gucken, worum es nächstes Jahr gehen soll. Prima, wieder dann im August wahrscheinlich.
Ja.
In der Nähe von Markus. Dann heulen wir jetzt noch eine Runde. Mimimi. Mi, mi. Oh no. Ich glaube, nur der Felix hat was zum Heulen. Was hast du denn gemacht? Ach.
Mein ganzes Leben ist zum Heulen. Aber das
so schlimm gleich.
Dafür ist hier der Podcast. Ja, ich habe jetzt nur die technischen Dinge mitgebracht, um rumzuheulen. Der Rest, ja.
Machen wir ein andermal. Machen wir den anderen Podcast, den
werde ich dann den, mit,
wo wir nur trinken.
Trauer-Podcast.
werde ich dann mit meiner Therapeutin anschauen oder so. Weiß man nicht so genau. Genau, warum muss ich heulen? Fängt an bei Windows und dann
ja, groß Problem.
Ist auch schon klar, warum man... Es stellt sich halt raus, Linux und so ist super cool, ne? Man nimmt sich so einen USB-Stick, packt das da irgendwie auf einen USB-Stick und los. Ja. Jetzt kann sich das installieren.
Ja.
Windows so, ja, dein Laptop hat irgendwie so ein... Und das haben viele Laptops mittlerweile, dieses Intel Rapid Storage Technology irgendwas.
Gesundheit. Zeug. Gesundheit.
Ja, genau. Das ist irgendwie halt einfach NVMe-Speicherzeug. Und aus Gründen ist dieser Treiber nicht in Windows drin. Das heißt, man muss sich den extra sideloaden, wenn man dann Windows installieren will, weil
diese Windows-Installation habe ich eh noch nie verstanden.
Shit do I know.
Musst du noch Disketten einlegen?
Ja,
war
das
nicht so?
Ja, genau. Ja, genau. Legen Sie bitte Diskette 23 ein.
Und zwar im Laufwerk
ja.
Z.
Die Treiber-Diskette
ja,
bitte
genau.
einlegen.
Ja, genau. Ja, was man da irgendwie machen muss, man muss sich hier irgend so ein Excel runterladen und dann stellt sich raus, muss man dieses Excel entpacken. Und dann ist auch nicht so ganz obvious, also er macht irgendwie nicht so wirklich eine rekursive Search. Also man kann ihm nicht einfach sagen, so ja, dieses, der Treiber liegt irgendwo auf diesem USB-Stick. Nee, man muss dann schon noch zum richtigen Directory irgendwie hin navigieren und sagen, so genau da. Und dann zeigt er irgendwie drei Treiber an und dann muss man den richtigen auswählen und dann sagt man, diesen hier hätte ich gerne. Und dann kann man seinen scheiß Windows installieren.
Genau, ich wollte gerade sagen, mir ist noch nicht ganz klar, wofür man das braucht. Also ich meine, starte einfach mal Linux und fertig ist. Also du machst dir aber auch echt Probleme in deinem Leben.
Einfach, ich meine,
kein Windows installieren. Punkt. Fertig aus. Wenn es halt nicht will, will es halt nicht. Dann lässt man es halt.
Genau, das, also ich meine, das ist natürlich so. Das Problem ist man immer selber, logischerweise.
Ja. Okay.
Genau, aber was ich gelernt habe, man kann wohl Access bauen, die auch ZIPs sind. Wenig überraschend, aber
ja, der bringt halt schon auch sein Entzipper gleich mit. Schon immer so.
Nee, eben nicht. Also du kannst das unter Linux mit deinem normalen Unzip einfach anzippen. Und es ist aber halt auch eine Exe, die du auf Windows irgendwie doppelklicken kannst. Ja, also sie haben das irgendwie. Ja, ich finde so Zeug immer ganz, also technisch halt auch immer ganz lustig, weil du halt so mehrere Formate in einem Ding drin hast. Also es ist ein normales ZIP oder in Anführungs- und Schlusszeichen normales ZIP, was du halt einfach überall mit deinem normalen ZIP anzippen kannst. Aber es ist halt auch eine Exe, die du doppelklicken kannst und dann anzippt sich das irgendwie und führt irgendwelche Dinge aus.
Ja, bei ZIP ist doch hat's doch ein Footer und bei Exe den Header und deswegen geht es oder so. War das nicht so?
Ja, I guess.
Und dann geht's quasi
für die zwei. Ich habe hier nur so ein. Ja. Aber es ich meine.
Es geht. Wie auf immer es geht. Es
geht. Ja, es geht und es hat irgendwie das gemacht, was ich will, weil ich dachte irgendwie zuerst naiv so, ja, packst du hier die Exe auf den USB-Stick, packst das da rein, dann kannst du hier in diesem Load-Prozess kannst du einfach sagen, hier ist die Exe mit dem Treiber, aber nee, geht natürlich nicht, muss natürlich genau dieses irgendwie Treiber was Punkt irgendwas File Zeug.
Also, ja. Wie gesagt, einfach kein Windows installieren, Problem solved. Ja.
Kein Windows, keine genau. Probleme.
No genau, kein Windows, keine Windows, Probleme. No cry.
Das ist so true, so true.
Sehr schön.
Ja, schön. Schön wär's, ich habe auch Python gemacht und da gibt's ja so Globbing, also Globbing ist dieser Vorgang, Sternchen. Wo du so sagst, du machst so ein Sternchen und er füllt das dann halt aus mit allen Möglichkeiten. Und da gibt's so ein Sternchen, also so ein Sternchen für irgendwie so ein File und dann kann man ja so Sternchen für ein Directory machen, zum Beispiel. Und dann kann man so sagen, so irgendwie, ich weiß irgendwie, mein Directory ist irgendwie /foo/Sternchen irgendwas /Sternchen.jpg. Das heißt, ich habe irgendwie so eine Folderstruktur, die halt irgendwie foo und dann hat's irgendwie Folder und in jedem von diesen Folder hat's irgendwie JPEGs oder so. Python Globbing funktioniert auch so, du kannst das so machen, aber es gibt auch die Möglichkeit, da so ein Flag zu setzen, was recursive heißt, und wenn du recursive machst, dann matcht Sternchen halt nicht nur ein Directory, sondern das gleiche Directory, also auch mehrere Directories.
Ja, beliebig, genau, beliebig viele Directories.
Beliebig halt. Genau. Und wenn du halt Software hast und du da konfigurierst und halt nicht so einfach halt irgendwie so naiv hingehst und sagst so, ja, okay, ich weiß, wie meine Directory-Struktur aussieht und dann das halt irgendwie mit das Sternchen mehrfach verwendest, dann matcht er das halt leider irgendwie nicht nur einmal, sondern matcht das dann halt mehrfach und dein Resultat ist dann halt es matcht halt dann das gleiche File mehrmals. Und in dem Example, was ich dann halt irgendwie hatte, hat er das dann halt 10-mal gematcht. Und dann hat er halt 10-mal versucht, da was zu machen, anstelle von einmal, wie ich das so erwartet hätte. Und das ist so ein bisschen, so ein Dokumentations-Konfigurationsproblem, wenn es halt nicht deine Software ist, die du da benutzt. Ja, also es ist natürlich schon so, du benutzt es halt einfach falsch, aber woher willst du halt wissen, dass die Python-Software, die du da gerade benutzt, halt irgendwo in Untiefen halt diesen Path nimmt und dann Recursive True im Globbing drin hat. Also vorher.
Achso, ja gut, ja. Wenn du es nicht siehst, ist natürlich ein bisschen tricky. Ja, das stimmt schon.
Ja, es war halt nicht mein Code. Ich habe da einfach so einen Pfad konfiguriert und dann hinten raus hat es halt irgendwie Fehler gegeben, weil es halt dann dieses File nicht einmal verarbeitet hat, sondern 10-mal und das hat dann irgendwo im Prozess weiter später halt zum Fehler geführt. Ja. Und das ist halt nicht so ganz offensichtlich, dass das so funktioniert.
Ja, also zwei Sachen würde ich sagen. Einmal, Set hätte wahrscheinlich irgendwo geholfen, aber wenn es nicht dein Code ist, natürlich auch wieder tricky, das überhaupt rauszufinden. Und zweitens, Pathlib hat jetzt einen Glob. Wenn du weißt, wo der Pfad ungefähr ist, dann kannst du da auch wieder Globbing benutzen. Pathlib ist quasi das neue mit Pfaden arbeiten, besonders auch wenn du unter Windows unterwegs bist, wie so ein Barbar, kannst du da auch die Pathlib benutzen und der macht dann Windows-Pfade auch. Also der macht dann quasi alles standardisiert, nachdem du das einmal in diese Pathlib eingeladen hast und das ist schon sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber das wollte ich jetzt mal einwerfen.
Aber es macht Glob auch, oder? Also ja. Ich glaube, Glob funktioniert auch für
Windows-Pfade. Nee, der kann er nicht. Der kann keine Windows-Pfade nehmen und dann macht er das Richtige, sondern der benutzt dann entweder Windows- oder Linux-Pfade. Das ist das Problem. Also es ist halt so. Deswegen Pathlib.
Oh ja, Pathlib. Also,
das ist das, was er meint.
Nice.
Gut. Dann kommen wir zum Lazy-Fu. Irgendjemand will sich mit Pipewire beschäftigen.
Genau, Pipewire. Und zwar, lass mich ganz kurz hier einmal das Ding hier hin tun, was ich da noch hatte. Okay, so. Genau, eine Introduction zu Pipewire, wie Pipewire funktioniert und warum es überhaupt funktioniert. Das ist einmal ein bisschen so Zusammenschrieb mit Bildern und genau, was so die unterliegenden Strukturen sind. Was auch anders ist als zum Beispiel mit Pulse Audio oder warum es mit Pulse Audio zusammen funktioniert und wie es mit Jack funktionieren kann und mit ISA und so weiter und so fort. Genau, wenn man einmal verstehen möchte, wie Pipewire funktioniert, wie dieser neue heiße Scheiß im Audiohimmel funktionieren kann, das ist euer Lesefu dafür.
Okay, wunderschön. Dann Latency. Das auch wichtig, haben wir auch ständig, auch wir hier gerade.
Ja, und das mit den Zahlen, die so bei Latenz genannt werden, ist ja immer ein bisschen schwierig, da Sinn draus zu machen, besonders wenn man nicht jeden Tag mit dem Thema zu tun hat. Und dieser Lesefu ist der Link auf ein schönes Bild, der das mal so in Relation setzt zu dem menschlichen Zeitgefühl. Also ein CPU-Cycle sind 3 Nanosekunden, das so kurz passiert in unserer Wahrnehmung nichts. Mhm. Das ist einfach viel zu schnell. Also ist das so in menschlicher Wahrnehmung 1 Sekunde. So, und in Relation dazu kann man dann jetzt einfach sagen, so ein SSD-Zugriff, was so 150 Nanosekunden sind, Mikrosekunden. Mikrosekunden, 50 bis 150, das sind dann in Relation dazu so 2 bis 6 Tage. Also von der Festplatte zu lesen, das braucht halt eine Woche. Und wenn man jetzt davon ausgehend sich überlegt, im Internet von, ja, im Beispiel ist es jetzt San Francisco, aber ist ja nicht egal, von Europa nach Australien zu gehen, das sind so 183 Millisekunden, das sind dann in Relation dazu einfach 19 Jahre. Und ich fand das sehr erfrischend, einfach mal so diese Größenordnung in eine menschenrealisierbare Relation zu setzen.
Gut finde ich den letzten Punkt, Physical System Reboot, 5 Minuten, 32 Millennia.
Nee, aber Ingo, das steht da nicht, was da steht sind, Physical System Reboot, 5 Meter sind 32 Millennias.
Was ist das, 5 Meter?
Naja, M sind nicht Minuten, M sind Meter.
Ja.
Stimmt. Was ich ein bisschen
amerikanische finde,
bei Nee, aber das Problem ist hier Main Memory Access sind 6 Minuten, da haben sie es richtig gemacht, aber irgendwie bei Physical System Reboot sind es halt 5 Meter.
Ja, aber das ist ja auch das ist die Menschenspalte, wo Min richtig steht. Unten bei den 5 Metern, das ist noch die Rechnerspalte.
Ja. 5 M, ja.
Ja. Wenn den 5 Meter geworfen hast, vielleicht.
Aber es muss Minuten sein, also ich meine, das ist
ja, ich gehe schon davon aus, dass sie Minuten meinen, aber es ist halt immer ein bisschen, ich finde es immer interessant, wie so, ja, ob Leute das richtig benutzen oder nicht.
Tja, mein Gehirn hat das schon richtig gepasst. So. wo waren wir? Ach so, jetzt Home Assistant. Du machst
Hier Home Assistant.
Home Assistant. Und zwar unter komischem Betriebssystem. Ich mach nicht Home Assistant. Ach so, nee, sondern?
Aber Leute machen Home Assistant. Und das ist wohl echt Pain, das irgendwie nicht in diesem dockerisierten Setup-Zeug laufen zu lassen. Aber es geht. Und das ist hier der Blogpost dazu, der das irgendwie beschreibt. Ich wusste nicht, wo es sonst hin. Es ist nicht so wirklich ein Lesefu, aber es ist auch keine News.
So ein How-To.
So ein How-To, so ein Guide, genau. Und ich fand es halt interessant zu sehen, wie Leute halt irgendwie, ich hätte fast Scheiß-Software gesagt, aber Home Assistant ist ja eigentlich ein cooles Projekt. Aber ich finde es einfach ein bisschen traurig, dass Leute irgendwie sich keine Mühe mehr geben, irgendwie Software zu schreiben, die auch installierbar ist.
Ja, das stimmt. Also Home Assistant ohne, ist schon da schon echt extrem beschissen, ja. Und das will auch gar nicht anders installiert werden. Also man muss da hart gegen kämpfen, um das irgendwie anders, als wie sie denken, wie Home Assistant installiert werden soll, zu installieren. Und wenn du das machst, dann bist du auch nicht mehr offiziell supported, abgesehen davon, dass der Support über dieses eine Forum besteht. Du kriegst quasi keine Antworten mehr, wenn du irgendwelchen Quatsch gemacht hast. Und das ist schon ein echter Arschloch-Move. Also das ist krass.
Ja. Also ja, ich kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht mal so gut von ihnen.
Tja. Ich habe ja keine Java-Software, keine Python-Software an der Stelle, sondern so eine komische Java-Software.
1.8 oder 1.6?
genau. Kommen wir zu den Picks. Jason Visio.
Jason Visio. Pickst du? Jason Visio ist mein Pick. Und zwar ist es ein Editor, wo du deine JSON-Dateien als Graphen quasi anzeigen kannst. Wenn man das mal braucht, weiß man, dass es sowas gibt. Das ist ganz witzig. Man kann sich dann so durchklicken.
So, das nächste, Eisenbahngeschichte, fand ich sehr schön. Habe ich mir auch angeguckt.
Genau, willst du was dazu erzählen?
Man kann sich die Schweizer Eisenbahngeschichte schön in so einer Web Seite, Geschichten, Gedöns, schön animiert angucken, also die letzten 175 Jahre, wie welche Bahnstrecken gebaut wurden, welche Tunnel wann hinkamen, das, was weiß ich, die Diener früher, weiß ich nicht, hunderte Kilometer laufen mussten, um morgens frische Brötchen ihren Herrn zu bringen, und dann später sind sie mit der Eisenbahn gefahren. Ist sehr witzig erzählt, hat mir gefallen, ja.
Was genau. Spannend ist eigentlich, dass die Bahnstrecken ab 1924 eigentlich nicht mehr groß weitergebaut wurden, sondern hat es einfach aufgehört. Und dann war fertig. Mhm.
Naja, sie sind halt extrem schneller geworden. Ich meine, mit Gotthard Basistunnel und sowas. Also das ist schon ein Unterschied.
Ja, aber es wurde nichts Neues mehr erschlossen. Also sondern das ist quasi 1924, haben wir quasi alles fertig gebaut, ja, alle Züge, die irgendwo fahren können, fertig.
Ich meine, seitdem wird das Schienennetz in Deutschland, glaube ich, auch immer nur weniger.
Ja, also. Das ist auch mein Punkt, den ich gerade anbringen wollte. Also es sieht in Deutschland wahrscheinlich sehr ähnlich aus. Abgesehen davon, dass wir noch einen Aufbau nach 1945 hatten.
Ja, aber auch nein, weil bestimmte Gleise, die zum Beispiel die Russen abgebaut haben, sind bis heute nicht wieder aufgebaut. Also wenn du die mit einrechnest, haben wir wahrscheinlich immer noch Kilometergleise verloren. Also da ist nicht viel aufgebaut worden.
Nee, aufgebaut auf jeden Fall
nicht. Also
diese ICE-Strecke
hier, die haben wir ja neu gebaut. Es gibt ja, also gerade im Kontext ICE wurde ja viel neu gebaut, viele Trassen. Und viel Strecke vor allem auch. Ja,
aber es wurde
also
trotzdem einfach immer noch mehr stillgelegt, als neu gebaut wurde.
Ja, das mag sein, ja. Aber es gibt schon Neubau. Also oder auch diese ewig nicht fertig werdende Rheintalstrecke.
Ja. Stück 21, genau.
Ja, das ist ja jetzt, also der Teil ist ja jetzt fast fertig.
Ja, ja,
also,
genau.
Zumindest der, wo sie was. Naja, also da, wo sie viel neu gebaut haben, der Teil ist ja jetzt fertig. Der soll doch demnächst in Betrieb gehen. Also die Strecke nach Ulm. Ja. Dass sie das bisschen da unter der Stadt halt nicht fertig kriegen. Ja, mein Gott. So. Details, Details.
Früher oder später, irgendwann ist fertig.
Kannst schon ein bisschen bei
Cannstatt
fahren.
Ist auf jeden Fall
so
schön und ja. Ich meine, hier in der Schweiz funktioniert das auch mit Zügen. Die sind auch pünktlich und so.
Ja, ihr habt da auch ein bisschen früher angefangen, die Weichen an der richtigen Stelle zu drehen. Das ist hier leider nicht passiert.
Falsche Stelle.
Dafür haben wir Autos.
Und, ja.
Ja, ja, aber wir haben Autos.
Toll, Markus. Kannst du dein Auto quer irgendwie, naja, wie auch immer.
Und demnächst haben die Güterzüge wieder Vorfahrt.
Vom Auto oder?
Vorm Auto und vor allen anderen Zügen. Bin ich mal gespannt. Nice. Das wird nix. Das glaube ich noch nicht. Ja, wollten sie machen. Demnächst überholt dich der Kohlezug dann. Und du darfst mit deinem Pendelzug morgens hinter den Ölzügen hinterherfahren oder sowas ähnliches. Gucken wir mal.
Gucken wir mal, wie es wirklich kommt. Ja.
Ja. Hatten wir früher schon, werden wir auch wieder überleben. Aber gucken wir mal, ob es dann wirklich so weit kommt. So, was ist dieses VoE USB-NG?
Genau, stell dir vor, du bist so ein Windows auf so einen USB-Stick.
Oh,
ne?
Nein.
Aber, nee, okay. Gut, next. Kommt einfach nicht
genau
vor. Ja.
Genau, das ist dieses Tool, was man heute irgendwie nehmen will, weil natürlich kannst du es nicht einfach mit DD auf einen USB-Stick packen.
Ah ja, stimmt, das Problem hatte ich auch schon mal, ja. Mhm.
Ja, ja, genau, genau. Ja. Und das nächste Mal, wenn du dieses Problem hast, hier, das ist der Link und unten hat's übrigens wo du ein Windows 11 ISO bekommst, falls du sowas Abartiges tun willst.
Gut. Da fühlt man sich richtig
schnell
dreckig.
Weiter.
Ja, okay. Sky Sales.
Ja, die sind super. Sky Sales, da bin ich drauf gestolpert, weil ich mal danach gesucht habe, dass ich vor ein paar Jahren da mal davon gelesen hatte, dass Leute die Schifffahrt ein bisschen grün machen wollen, indem sie auf moderne Containerschiffe Segel einbauen wollten.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, was daraus geworden ist. Stellt sich raus, das gibt's immer noch, das ist auch erfolgreich etabliert. Aber in den vergangenen 10 Jahren war das wieder unrentabel geworden, weil Öl zu billig war und die Reeder dann nicht 20.000 Euro für ein Segel ausgeben wollten, was ihnen zwar so mittelfristig schon das gleiche an Öl oder sehr, das rentiert sich wohl trotzdem recht schnell, aber immer noch in einem zu großen Zeitraum, als dass Reeder sich darauf eingelassen haben. Deswegen haben diese Sky Sales, heißen sie jetzt, Jungs, leider nicht so den Boom gehabt, den sie sich ausgemalt hatten mit ihrer Erfindung und vor allem das Ganze auch zu einer Produktreife zu bringen, sodass sie aber diese bewährte Technik, also sie sagen, sie haben Installationen, die funktionieren, die Leute sind auch glücklich, die laufen und bringen ihren Mehrwert, die haben die noch weiterentwickelt und haben jetzt diese Sky Sales auch an Land gebracht. Und das ist ganz spannend. Die haben dann so ein Kite, ein ganz großes, und spannen das an einen Generator. Und dann fliegen die, und dann lassen die Software gesteuert das Kite so gewisse Flugbahnen ziehen, wo das dann immer wieder näher an den Generator kommt und wieder weg. Und dadurch, dass das Seil, wo das Kite dran ist, dann eben Strecke macht, immer weg und wieder hin und wieder weg und wieder hin, treibt das den Generator an und erzeugt Strom.
Oh.
Und das ist Windkraft ohne die invasive Art, ein Windrad aufstellen zu müssen. Das war mir ein Pick wert. Das finde ich eine total spannende Sache. Und wundere mich eigentlich, dass man da nicht mehr von hört. Weil das ist ja auch einfach vom Materialaufwand viel billiger, sowas aufzustellen, als so ein Windrad in die Landschaft zu pflastern.
Und es sieht schicker aus, also, muss man jetzt auch sagen. So einen coolen Drachen.
Ja.
Also ich meine, wie geil ist das denn?
Genau.
Ja, ist die Frage, wie viele man da nebeneinander bauen kann. Wahrscheinlich.
Ja, die fliegen ja alle in die gleiche Räder Richtung.
Pro.
Ja, ja, du musst Synchronflug, musst du direkt einen Schwarmmodus etablieren.
Ja.
Aber klar, okay, vielleicht ist das mit den Abstandsflächen, aber Bayern hat genug Abstandsflächen. Das ist
da fehlt der politische Wille. Da kannst du kommen mit, was du willst. Wenn es nicht Atomkraft ist, dann wird's abgelehnt.
Ja.
Was mit Kohle?
Und vor allem sind die auch eigentlich sturmresistenter, weil wenn ein Sturm sich ankündigt, ziehst du das Segel ein, wartest den Sturm ab und danach kannst du es wieder fliegen lassen.
Aber die anderen Dinger drehen sich aber schneller, was ja schon geil ist.
Ja, aber nicht mit Generator dann. Die Generatoren werden da ausgeschaltet, wenn es so schnell dreht.
Oh.
Ja.
Wenig was.
Gut. Ich habe was nicht ganz so Spannendes, also das Skyscraper gucke ich mir nochmal näher an, das ist schon spannend. Aber Monkey Island, was, 5 ist es dann, kommt ja demnächst raus, also jetzt irgendwie zwei Wochen noch irgendwas. Infolgedessen habe ich mal wieder Monkey Island 3 durchgespielt. Und dann habe ich gedacht, naja, Monkey Island 1 und 2 wäre eigentlich auch ganz cool. Turns out, diese Special Edition kann man leider nicht unter Linux spielen, was ich irgendwie doof finde. Aber es gibt Leute, die haben sich hingesetzt und Monkey Island 1 und 2 in einer Ultimate Talkie Edition rausgebracht. Das heißt also, die haben die Sachen aus dieser Special Edition genommen, wo halt der englische Ton dabei ist, also das ist vertont worden, dass die Charaktere wie Guybrush Threepwood und sowas wirklich reden. Das tun sie in den Originalen halt nicht. Da musstest du alles lesen und die Sachen anklicken nur. Aber es gibt halt diesen Sprachtrack und den haben die quasi zurückportiert auf Monkey Island 1 und 2 jeweils und auch noch so ein paar Grafiken mit rübergenommen. Und die kann man dann in der Scum-VM ganz normal spielen, auch unter Linux. Und zumindest für Monkey Island 1 gibt es dann auch, weil das gibt's hier nur in der englischen Version, wenn du jetzt aber zumindest Deutsch sehen willst, öffne, benutze und so weiter und auch die deutsche Schrift zumindest haben möchtest, also wenn jetzt Englisch nicht deine Muttersprache ist, dann gibt's zumindest für Monkey Island 1 auch wieder ein Patch, der aus dieser Ultimate Talk Edition der englischen Version dann wieder die deutschen Texte hinzupatcht. Und dann kannst du in der ganz normalen Scum-VM unter Linux fast sowas spielen wie diese Special Edition. Das ist fast alles, was man braucht und das ist cool. Und ich spiele jetzt Monkey Island 1 gerade in dieser Version. Ich habe jetzt hier mal verlinkt eine sozusagen fertige Version, die auf archive.org liegt. Darf man natürlich nur benutzen, wenn man
das Spiel gekauft
Monkey Island 1 und 2 gekauft hat natürlich. Ansonsten kann man sich's auch selber bauen. Gibt halt auch, also diese Ultimate Talkie Edition kannst du dir auch bauen aus den Originalquellen, aber ich war zu faul, ich habe es mir von archive.org runtergeladen. Und da ich Monkey Island 1 und 2 so oft gekauft habe in meinem Leben, auch in der Special Edition schon, fand ich das okay, das zu tun. Ich kann auch diesen Patch verlinken, der dann wieder aus dem 1 Englisch wieder einen mit deutscher Sprache, Textsprache wieder macht. Dann kann man fast auch mit Kindern spielen. Das war auch so meine Motivation, weil ich muss ja jetzt, oder die Kinder müssen ich jetzt aufholen, damit ich demnächst Monkey Island 5 mit denen spielen kann. Ja. Also, wenn ihr mal wieder ein bisschen spielen wollt. Ich war völlig fasziniert, was es alles gibt. Ja. Und warum die Suckers einfach kein Monkey Island 1 und 2 Special Edition für Linux gemacht haben. Nee. Da muss man auch wieder mit so komischen Exes rumfummeln, irgendeine Exe ausführen. Ah, es ist alles, war alles komisch.
Sehr, sehr kompliziert.
Naja. Ja, sehr kompliziert, genau. Aber Scum VM, viele Spiele, ein paar sind ja auch bei Linux schon dabei. Wenn man Scum VM installiert, kommt auch gleich irgendwie Beneath the Steel Sky mit und sowas, wenn man es haben will. Und noch so ein, zwei, drei andere Spiele. Und es gibt auch auf archive.org noch eine Menge Spiele, die man da reintun kann. Also wenn einem mal, ich meine, der Winter kommt ja bald wieder, ne? Wenn einem da mal wieder langweilig ist, könnt ihr schon mal jetzt vorbereiten, damit ihr dann in den langen oder bei den kurzen Tagen und den langen Nächten wieder was zu tun habt. Gut.
Cool.
Dann Checkmake.
Checkmake. Genau. Also, wenn ihr in die Verlegenheit kommen solltet, Makefiles schreiben zu müssen oder maintain zu müssen, dann habt ihr jetzt eine Möglichkeit, eure Makefiles zu checken, also quasi zu linden, mit dem Tool Checkmake. Gibt's bestimmt schon vor lange, habe ich jetzt aber das erste Mal erst gesehen. Linted-Tools sind immer cool, besonders für so frickel Scheiß wie Make. Das heißt, wenn ihr das braucht, dann go. Der andere Felix braucht das, so wie er sich anhört. Finde ich sehr gut.
Das will ich so nicht nie zugeben, öffentlich, aber ich habe das gebookmarkt.
Jetzt weißt du wenigstens, dass es gibt. Ob du es benutzt oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Genau. Aber erstmal, dass es das gibt, ist schon eine coole Sache zu wissen.
Genau. Was auch eine coole Sache ist, zu wissen, dass wenn ihr Babys habt und sie schön prime wollt, dass sie irgendwas mit Computer machen, gibt es Computer Engineering for Babies, sagt halt im Pre-Order, so ein Buch, wird irgendwie gegen Ende Jahr wohl kommen.
Gibt's auch auf Deutsch?
Und,
oh nee.
Oh Gott.
Keine Ahnung, du musst ja eh Englisch. Oh also,
genau, die Kinder müssen eh Englisch lernen, oder was? Die müssen wissen, was ein
Lehrer ist. Die müssen eh Englisch lernen, das, und es ist für Babys, also, es ist so ein bisschen Englisch.
Genau. Ja. Okay. Nee.
Ich glaube, das ist nur witzig für die Eltern.
Ja, es gibt viele sinnvolle Sachen, aber das gehört, glaube ich, nicht dazu. Also. Ja, witzig für die Eltern, für die Babys bringt es nichts, aber gut, okay. Wunderbar. Hm. Könnt ihr euch gerne.
Ingo will einfach nicht, dass seine Babys Computer-Dinge lernen.
Gott sei Dank sind es keine Babys mehr und ich meine, ich habe ja auch mit Roboter gespielt und alles Mögliche und aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber es.
Doch, es ist witzig, du drückst drauf und es leuchtet und ich meine,
ja,
es mehr.
Ja, es ist genau, es ist witzig, aber da bleibt nichts davon hängen.
Das stimmt.
Aber es ist total
Pap, Ingo.
Ja, ist okay. Es ist ein witziges Gimmick, wenn du nicht weißt, was du irgendjemandem schenken willst zu seinem ersten Kind oder so, zweiten, dritten, vierten, fünften Kind. Einfach das.
Und ist auch gar nicht so teuer, glaube ich, oder?
33 Dollar.
Ja.
Was jetzt irgendwie 35 Euro
sind.
Kann
man schon mal.
Fucking
shit. Ja.
Okay.
Ja.
Dann nehmen wir uns doch lieber wieder Relax the Sounds.
Ja, es gibt sie zuhauf, diese Apps, die irgendwelche Geräusche machen können, damit man sich entspannen kann. Das hier ist eine mehr, die außerdem auch noch eine schön gemachte Website dazu hat, mit einem guten Satz an Basis-Sounds, wo man noch nichts für zahlen muss. Es gibt dann noch Apps für Android und Google. Android und Google, ja, gute Nacht. iOS, Android. Und auch wenn man mehr Sounds haben will, mit $9 im Jahr ist man dabei, das ist also ganz fair, finde ich. Die haben auch das so ein schönes Feature, wo sie die meandern können, also dass die Intensität schwankt, wie das Geräusch kommt und man kann zusammenmixen, also man kann Regen mit Wind und Feuer Sound und dabei noch ein bisschen Birds. Das funktioniert, es gibt auch sowas wie einen Coffeeshop. Und wenn man ja irgendwas hat, wie zum Beispiel so einen nervenden Computer, der neben einen lüftet, dann kann man sich damit so ein bisschen Ableckungshintergrund-Neues machen, wenn gerade nicht der Sinn nach Musik steht.
Okay, also den Pick verstehe ich total, den nächsten verstehe ich leider
doch,
nicht. Und
sehr geil. Nee. Pass auf.
Nee.
Stay with me. Bleib bei mir. Bleib bei mir.
Ja, ja.
Folgendes. Ja. Stellt euch vor. Ihr wisst noch, aus der guten Zeit, ja, ihr konntet auf eure Fernbedienung, beim Fernseher konntet ihr eine Taste drücken und dann kam quasi so ein Textbildschirm und der hat irgendwelche Nachrichten angezeigt, hat quasi gezeigt, dass du auf der Nummer 690 kannst du Stauinfos sehen. Und auf der Nummer 510 sind Rezepte. So, das war der Videotext. Wunderbarerweise ja. Gibt es diesen Videotext online. Und zwar über den WDR Videotext. Und du hast den Videotext, den du auch auf deinem Fernseher hättest, aber du hast natürlich keinen Fernseher mehr, der das kann, deswegen hast du nur noch diesen Online-Videotext. Und du kannst sie genauso benutzen wie dein Original-Videotext, sogar noch besser. Du kannst nämlich auf die Zahlen draufdrücken, wie Links, wo du draufdrücken kannst, um dann auf bestimmte Sachen zu kommen.
Es gibt einfach keinen Sinn.
Doch, und zwar wie folgt. Also, ich habe ja immer das Problem, zu viele Nachrichten, ja, quasi es sind immer zu viele Nachrichten. Alle haben quasi irgendwelchen Shit, ja, und hier bist du eingeschränkt, und zwar einfach rein physikalisch auf die Anzahl der Nachrichten, die du sehen kannst, und auf die Anzahl der Textzeichen auf diesem Ding. Und
Videotext
so kannst du gar nicht.
Entschleunigt.
Ja, so, genau, das entschleunigt einfach. Du kannst nicht mehr so schnell. Und du kannst, es gibt auch nicht so viel, ja. Es gibt irgendwie 10 Nachrichten oder so und das reicht. viel mehr Nachrichten will man noch gar nicht haben. Bei Heise gab es erst letztens einen Artikel oder vorgestern oder so, dass quasi alle Leute unglücklich sind, weil sie so viele Nachrichten lesen. Und da habe ich ja schon vor, weiß nicht, vorletzte Sendung oder sowas drüber geredet. Ja. Und ja, vielleicht ist der WDR-Videotext das, was ich brauche. Nämlich 10 Nachrichten am Tag. Mehr gibt's halt nicht, ja. Es passiert nicht mehr beim WDR. Und da steht halt immer nur irgendwie 3 Sätze dazu, weil nicht mehr auf diesen Videotext raufpasst. Ingo ist nicht überzeugt, ich bin sehr überzeugt.
Nee. Ich bin auch sehr überzeugt. Es gibt vor allem auch, es gibt irgendwie Apps für Android und so, die das irgendwie auch machen.
Ja, Leute.
Ist geil. Und,
nee.
Ja?
Es ist einfach, sorry, nee.
Doch, komm mal hier. Auf 110 hast du den Live-Blog zum Ukraine-Krieg.
Ja, ja.
Und das ist das letzte Mal heute was passiert. Guck.
Ja. Gerade eben, 22 Uhr. Scheiße. 26.
Nein, das ist mir zu viel. Vielleicht ist es doch nicht.
Ja, siehste. Das.
Nee. Aber das war der Live-Ticker, den kann ich natürlich, das ist natürlich.
Ja, guck, und dann Duisburg. Todesfall beim Ironman. Das will doch alles keiner wissen. Pferd stürzt bei Neusser Schützenumzug.
Nein.
Trinkwasserforschung in Bochum. NRW für Entlastung.
Ich finde das schon ein bisschen schräg, dass dann da am Ende der News steht, weiterlesen auf tagesschau.de, und tagesschau.de ist kein Link. Freunde, so ein bisschen zusätzlich Parsing kann man doch hier in der Webview machen, oder?
Nope. Nein. Sechsjähriger Bitte. Von Auto überfahren. Also ich meine, das will ich doch alles gar nicht wissen.
Vielleicht. Also dafür sind es halt echt wenig. Dafür sind es echt wenig News. Muss man jetzt auch sehen, ja?
Ja. Nee, also.
Ich find's geil. Ingo ist nicht überzeugt, ich bin überzeugt.
Mir gar nichts.
Das bringt mir alles, was ich jemals haben wollte.
Ja, okay, gut. Ja, genau. Das ist richtig. Alles, was ich niemals haben wollte. Ja. Was ich manchmal schon haben will, ist Linux Software Rates.
Warum?
Ha, Linux Software Rates, beste
Z-Rate,
Rates.
Mein Gott, echt.
Z-Rate, ja. Aber was man mit MD-Rate machen kann, was ich mir nie so genau überlegt habe, aber eigentlich noch ganz interessant ist, ist, du kannst halt so lustige Setups bauen mit Spinning Disks und halt zum Beispiel NVMe, und das scheint irgendwie, du kannst halt Performance rausholen, ohne dass du irgendwie, also du kannst halt ein bisschen kompliziertes Disk Setup haben, aber du kannst dann halt was haben, was irgendwie ein Caching Layer hat zum Beispiel,
nur, und dass das einfach du dir nur mit MD-Rate.
Viele Kommandos sind es auch nicht. Es sind irgendwie 3 Kommandos wahrscheinlich.
Ja, aber du musst immer Angst haben, genau, wenn was kaputt geht. Ja.
Warum?
Ja, weil kommt halt drauf an, was dein Use Case ist. Also
ich habe immer Angst bei Software Rate. Ich weiß auch nicht. Es ist so. Es ist einfach so ein Trauma
ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe weniger Angst bei Software Rates, als wenn ich irgend so eine Hardware Rate Karte habe, die, wo ich dann genau diese noch einmal im Schrank haben muss, weil sonst bist du einfach gefuckt, wenn die Karte stirbt.
Ich wollte auch gerade sagen, ja, ich habe mehr Hardware-Rates erlebt, die unwiederbringlich kaputt waren, als Software-Rates.
Ja. Und also MD-Rates habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Das funktioniert ja, nicht einfach. Das Raid selber, sondern halt eine Festplatte ist kaputt und dann schwitzige Finger auf einmal. Das ist bei mir immer so, ich habe halt bei mir keinen, also für zu Hause habe ich halt keinen Raid im eigentlichen Sinne, sondern ich habe halt ein Soft Raid, beziehungsweise ein Snap Raid und dann quasi ein, wie heißt es, Dings FS, Merge FS oben drüber. Das heißt, ich habe quasi einmal in der Nacht habe ich diesen Synchronisationsschritt und die restliche Zeit sind es einfach nur Festplatten, die halt im gleichen Ordner sind. Und da habe ich ein besseres Gefühl, weil wenn eine Festplatte kaputt ist, dann ist es so, okay, kein Problem. Alle anderen Festplatten funktionieren noch. Auch wenn jetzt diese eine Festplatte mit den ganzen Daten abgeraucht ist und ich kriege das Raid nicht mehr wieder zusammengebaut, das ist alles noch da, bis auf dieses eine Ding. Und nicht alles kaputt. Und ich weiß nicht, fühlt sich für mich besser an. Und es drehen sich halt nicht immer alle Platten, das ist auch das andere Ding.
Ja. Keine Ahnung, ich habe Backups und Raid. Also, I don't know. Also ich mein Backup hat ein Raid und mein Primary hat ein Raid.
Ja, ich meine,
dann wird
es irgendwie
einmal in der Woche oder so gesynkt und shit works.
Nee, ich meine für zu Hause.
Mit ZFS.
Ist halt cool, wenn nicht immer alle Festplatten laufen, wenn du jetzt einen Film abspielst oder so. Also ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie cooler.
Die Festplattendinger stehen im Keller, wenn ich hier oben was abspiele, juckt mich nicht.
Nein, wir müssen an den Strom denken, weil der ja an den Gaspreis gekoppelt ist. Leute, denkt an den Strom.
Oh no. Produziere meinen Strom ja selber, das ist
mit diesen
egal.
Das wollen sie doch jetzt ändern, dass diese ganze Strombörsengeschichte sich ein bisschen weniger davon lenken lässt. Das ist ein paar...
Ja, es soll nicht mehr ans letzte Kraftwerk gekoppelt sein, genau, also der teuerste Strom, der hinzukommt, sondern irgendwie sich besser mixen, ne? Also es ist ja so, dass das als letztes, was dazukommt, bestimmt irgendwie den Preis, was irgendwie ein bisschen quatschig ist.
Ja, genau. Ja, es hat halt lange genug, gut genug funktioniert. Aber das führt auch dazu, dass die Leute mit dem Solarstrom, der eingespeist wird, sehr viel Kohle machen, weil der Strompreis ja dadurch nach oben gezogen wird.
Ja, aber nicht der Privatmensch.
Nicht der Privatmensch, nee, die Zwischenhändler.
Ja, das ist halt eine Frechheit, weißt du, wenn ich meinen Strom für 7 Cent irgendwie einspeise und
der wird für 39 weiterverkauft.
Ja, ist das irgendwie nicht okay. Ich finde das nicht okay. Ja. Also wenn, dann will ich auch die 39 haben. Was soll denn das? Naja, gut, anderes Thema. Jetzt, ihr habt 2,5 Stunden gewartet.
Auf was?
Um jetzt endlich erklärt zu bekommen, warum denn Schlangen Beine haben
müssen.
Genau, weil jemand hingegangen ist und das 3D gedruckt hat und dann Servo dran geklebt hat. Und ja, darum können Schlangen jetzt Beine haben. Das ist ein YouTube-Video, könnt ihr euch anschauen. Ist nur 9 Minuten irgendwas.
Also nur seine Schlange. Er hat eine echte Schlange genommen und hat was gedruckt. Ja. Und
er hat ein Tube genommen und dann hat er da Beine ran gemacht und dann hat er die Schlange ins Tube reingelockt und dann ist...
Ist sie losgelaufen.
Bein rumgelaufen. Genau.
Okay. Irgendein Typ im Internet macht der Schlange Beine. Okay.
Genau.
Kann man das auch mit einer Python machen?
Python, bestimmt. Ist das eine Python? Was ist denn das für ein Vieh?
Keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht mehr aus mit Schlangen. Du das, fragst
das,
Dinge.
Dann kompiliert das alles schneller auf jeden Fall. Gut, Zimmer. Sind wir durch mit dieser kleinen, feinen Sendung, oder? Habt ihr noch letzte Worte? No windows, no cry.
Weiß nicht genau. No windows, no cry. Ich glaube, es hat schon mal jemand gewaschen, wenn ich ihn nehme oder so.
Dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Mit Java und Janet Jackson.
Ihr müsst auch noch Sachen drehen, den Festplatten.
Mit Jay vorne machen. Janet Jackson, Java. Nee, okay. Dann nicht.
Java Jackson.
Java Jackson. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.